Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Episode 12 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Heute ist der 3. Oktober, es ist bei uns gerade 10:30 Uhr morgens oder vormittags und wir sitzen hier mit Blick auf den Rand Europas. Wir sitzen nämlich am Bosporus auf so einem Hügel, bisschen erhöht, sodass wir eine schöne Aussicht haben über einen Teil des Bosporus und eine Brücke, die hier Europa mit Asien verbindet. Ja, und daraus kann man schon schließen, dass wir die Türkei erreicht haben. Und zwar, nachdem wir jetzt erstmal ungefähr 3 Monate durch 11 Länder über den Balkan gegurkt sind, haben wir jetzt die Türkei erreicht, wo wir erstmal auch 3 Monate sein werden. Danach wahrscheinlich wieder rausgehen, danach aber wieder reinkommen, sodass wir insgesamt wahrscheinlich um die 6 Monate in der Türkei bleiben werden. Also im Vergleich zu allen anderen Ländern, wo wir bisher waren, einfach deutlich länger. Ja, und womöglich wird es damit auch das Land werden, wo wir jemals am längsten bleiben werden, auf dieser Tour zumindest erstmal. Ja, und Ende Europas heißt in dem Fall auch gleichzeitig, dass wir jetzt auch das Ende des Balkans erreicht haben. Der zieht sich nämlich eben auch hier ungefähr bis zum Bosporus, also bis zum Rande Europas. Und zu diesem Anlass haben wir auch noch uns ein bisschen Arbeit gemacht, insbesondere Tizian auch, weil er ja schon frühere Reisen auf dem Balkan gemacht haben, sodass wir so ein paar Highlights des Balkans zusammengeschrieben haben, nochmal ein paar Bilder rausgesucht haben dazu, also einfach ein paar Streckenabschnitte oder auch schöne Städte oder auch sonstige Sehenswürdigkeiten auf dem Balkan, die man vielleicht auf dem Schirm haben möchte, wenn man da eine Reise plant über den Balkan. Und da haben wir dann einen extra Bericht, also einen Artikel dazu geschrieben, der auch heute veröffentlicht wird. Und sobald dieser Podcast dann veröffentlicht ist, auch schon da sein wird auf unserer Webseite. Das wird dann der vorherige Bericht sein, wo wir eine Karte haben mit diesen ganzen Stellen, die man auf dem Schirm haben könnte, wenn man möchte, und ein paar Erklärungen dazu, was für Strapazen aber mit diesen schönen Streckenabschnitten auch mit sich kommen, gegebenenfalls.
Genau, also das Ganze natürlich auch insbesondere aus Sicht von Overlandern, also von Leuten, die vor allem mit dem Fahrrad unterwegs sind, aber auch mit dem Auto oder Motorrad, sind sicherlich einige der Strecken, die wir jetzt dort, oder der Routenabschnitte, die wir jetzt dort als Highlights auserwählt haben, sicherlich interessant. Und ja, also wer da eine Reise über den Balkan plant, der kann sich das ja mal anschauen, denn ich denke schon, dass vielleicht das eine oder andere dabei ist, was man sonst vielleicht nicht automatisch unbedingt auf dem Schirm hat. Ich meine, viele folgen ja halt dann doch einfach der Küste wegen Strand und Wasser und so weiter, aber ja, wir haben ja schon öfter gesagt im Podcast, dass eigentlich im Hinterland vielleicht dann vor allem für Fahrradfahrer doch die schöneren Routen eher liegen, und ein paar Beispiele haben wir da mal zusammengetragen.
Genau, nur als kleiner Vorgeschmack, da stehen natürlich oftmals diese ganzen Schluchten in Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Albanien im Vordergrund, weil die halt einfach fantastisch sind von der Landschaft. Und dann gibt es natürlich auch ein paar interessante Städte auf dem Balkan, die anders sind als jetzt mitteleuropäische Städte und ein bisschen auch das Chaos zum Vorschein bringen und ganz interessant sind. Ja, aber schaut es euch an. Wir verlinken den Bericht dazu auch hier in den Shownotes des Podcasts, oder ihr geht einfach auf die Website und ja, dort könnt ihr dann mittlerweile nämlich auch nach Specials filtern und nach anderen Kategorien. Ich habe da einen kleinen Filter aktiviert auf der Berichteseite, und wer den zuerst ausprobiert, denkt sich vielleicht, der wird nicht funktionieren oder da ist irgendwas faul, aber glaubt mir, er funktioniert. Man muss nur herausfinden, wie. Also für Leute, die da ein bisschen rumspielen, ist es vielleicht ganz gut gemacht. Genau, da könnt ihr eben filtern, auch nach den Hintergrundteilen, die hauptsächlich Tizian da in letzter Zeit immer zu geschichtlichen und politischen Hintergründen gemacht haben, oder auch filtern nach Berichten, die auf Englisch auch vorhanden sind. Für, ja gut, das ist jetzt blöd, dass ich das in dem deutschen Podcast erzähle, aber das ist auch möglich.
Vielleicht als kurzer Tipp, wenn ich es richtig verstehe, ist so ein bisschen der Trick dabei, erstmal alle Filter auszuschalten, wenn man wirklich filtern möchte, und dann nach und nach einzuschalten, oder? Dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, als praktisch alle eingeschaltet zu haben, was die Standardeinstellung ist, sodass alle Berichte angezeigt werden, und auszuschalten.
Genau, am Anfang sind nämlich alle eingeschaltet, einfach weil alle Berichte angezeigt werden. Das ist so der Point, den man verstanden haben muss dafür, genau. Ja, aber zurück zu, wo wir jetzt eigentlich nochmal sind.
Genau, du hast gerade schon angesprochen, wir sitzen jetzt hier praktisch oberhalb vom Bosporus und können da schön hinunterblicken, und zwar genau genommen an der zweiten Bosporusbrücke. Die sehen wir jetzt ja auch gerade, und ich weiß nicht, wie gut die Geräuschunterdrückung von unserem Schnittprogramm Audacity funktioniert, ob man vielleicht die Fahrtgeräusche der Autos auf der Brücke auch hört. Also wir hören sie jetzt hier auf jeden Fall recht deutlich. Ja, also Istanbul erstreckt sich ja praktisch, weiß was ich, 50 Kilometer oder so jeweils zu beiden Seiten des Bosporus, nach Osten und nach Westen. Und das Zentrum mit der historische Stadtkern, da wo auch praktisch die Stadt zu byzantinischer Zeit war, die liegt eben ganz in der Mitte in Ost-West-Ausrichtung und ganz im Süden, also praktisch da, wo der Bosporus ins Marmara-Meer mündet. Und wir befinden uns jetzt aber ungefähr in der Mitte des Bosporus, bei der mittleren der drei Bosporus-Autobahnbrücken eben, auf die wir jetzt hier gerade herunterschauen. Und entsprechend sind wir eben auch ein bisschen abseits der Sehenswürdigkeiten noch. Aber wir wollen hier sicherlich noch ungefähr eine Woche oder so bleiben. Deswegen haben wir gesagt, also hier haben wir jetzt halt so ein Warm Showers Haus gefunden, erzählen wir nachher auch noch was dazu. Deswegen sind wir jetzt hier erstmal praktisch, ja, nicht ganz im Zentrum, da wo die ganze Action ist. Arbeiten hier ein paar Tage und dann werden wir uns nochmal relocaten übermorgen oder so ins Zentrum und da dann praktisch die Sachen anschauen, die wirklich sehenswert sind in Istanbul. Also wir haben auf jeden Fall vor, noch eine Weile zu bleiben.
Ja, und deswegen, weil wir hier noch eine Weile bleiben, haben wir auch drei Episoden geplant, wobei das nicht der einzige Grund ist, sondern weil wir natürlich wieder ganz viel zu erzählen haben, vor allem von den Hintergründen, den geschichtlichen auch. Jetzt geht es ja so ein bisschen über, eben jetzt, wo wir von Europa nach Asien gehen, auch müssen wir langsam auch mal ein bisschen zum Osmanischen Reich kommen, aber ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Genau, also die erste Episode, das ist jetzt eben diese Episode, wo wir erstmal noch aufholen müssen, alles, was dann jetzt seit Plovdiv passiert ist, bis wir hier in Istanbul eben angekommen sind. Dann werden wir noch eine zweite Episode hier machen, die eher so einen Schwerpunkt auf die Geschichte legt.
Ja, also vor allem wollen wir da mal einen ganz großen Fokus auf die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen legen. Da werden wir ein bisschen detaillierter als sonst drauf eingehen, einfach weil das ein wirklich sehr spezielles Ereignis ist, das halt eben hier, wo wir gerade zufällig sind, stattgefunden hat.
Genau, und dann wird es noch eine dritte Episode geben, vielleicht nicht mehr in Istanbul, aber auf jeden Fall über Istanbul, die wir wahrscheinlich auch hier aufnehmen. Aber ist halt die Frage, ob wir das dann am Ende vielleicht auch ein bisschen später veröffentlichen. Schauen wir mal, wo wir dann den Schwerpunkt vom Inhalt, aber dann eben auf Istanbul, seine Sehenswürdigkeiten, was wir hier gemacht haben, was man hier machen kann, legen.
Gut, aber nach dieser ja doch sehr langen Begrüßung und sehr langen Einleitung zu dieser Podcast-Episode wollen wir jetzt mal endlich einsteigen. Wir haben ja, also da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, und das war ja in Plovdiv, in der letzten Episode, in Episode 11, haben wir ja eben in Plovdiv noch gesagt, dass wir in Bulgarien vorhaben, nochmal einen Schlenker in die Berge zu machen, um eben auch ja dieses etwas abgelegene Bergland von Bulgarien ganz im Süden an der griechischen Grenze noch ein bisschen, ja, uns genauer anzuschauen oder halt auch mal durchzufahren. Letztlich muss man sagen, haben wir jetzt doch nicht gemacht. Wir haben gesehen, es gibt eben diese tragische Tiefebene zwischen Plovdiv und Edirne, und also zwischen Plovdiv und der Türkei, und wir hätten Rückenwind und da wäre alles eben, und deswegen wären wir wahrscheinlich dann in zwei Tagen in der Türkei. Und letztlich haben wir dann gesagt, komm, Berge hatten wir schon genug, werden wir auch noch genug haben. Machen wir es uns ausnahmsweise mal einfach und fahren zur Abwechslung, ja, letztlich muss man sagen. Also hat ja auch durchaus zur Abwechslung ein bisschen beigetragen. Mal nicht wieder in die Berge, sondern eben mal ein bisschen flaches Land. Ja, und deswegen sind wir dann eben ja praktisch von Bulgarien nach Griechenland gefahren. Noch ein Stückchen durch Griechenland, 30, 35 Kilometer oder so, um dann eben in die Türkei einzureisen. Und direkt vor dem Grenzübergang in die Türkei haben wir nochmal übernachtet im Zelt. Und dort haben wir auch bereits eine kleine Aufnahme gemacht darüber, was wir eben in Bulgarien und Griechenland so erlebt haben. Und die wollen wir jetzt einspielen. Hallo aus Griechenland! Ja, wir haben es tatsächlich nach Griechenland geschafft. Tatsächlich auch kurz vor die türkische Grenze. Also es ist bald soweit und wir verlassen natürlich noch nicht den Balkan, weil Türkei hat natürlich auch noch einen europäischen Teil, aber ist nicht schon ein sehr wichtiger Schritt für uns dort über diese Grenze. Und den werden wir morgen früh tun. Wir haben jetzt hier schon unseren Campingplatz gefunden. Also wir sitzen hier auf so einem, wir sitzen im Prinzip auf Stroh, ne? Das ist irgendwie ein abgeerntetes Feld. Und entsprechend liegt da überall Stroh auf dem Boden rum. Und da dachten wir auch, das ist doch eigentlich vielleicht ganz weich genug, um ein Zelt für uns aufzustellen.
Ja, und vor allem kommt hier wahrscheinlich auch keiner her, weil das Feld ja schon abgeerntet ist. Das heißt, hier hat auch keiner mehr was zu tun.
Also wir sind praktisch so 500 Meter ungefähr vielleicht von der Hauptstraße, die wir da gefahren sind, praktisch so einen Feldweg reingelaufen, wo immer wieder verschiedene Felder links und rechts waren. Unter anderem vor allem auch Baumwolle. Das war ganz interessant. Hat man jetzt auch nicht alle Tage, vor allem nicht in Deutschland. Ja genau, also hier wird auch Baumwolle angebaut. Und ich weiß gar nicht, was gab es noch? Hast du noch irgendwas anderes erkannt? Es gab noch irgendwie Kohlzeugs und es lagen halt Sonnenblumen auf dem Weg rum. Aber ich weiß nicht, auf dem Feld habe ich keine mehr gesehen.
Ja, Mais gibt es hier natürlich.
Ah, stimmt, Mais noch, genau. Ja, und dann hast du noch, ist das hier auch ein Maisfeld? Meinst du das?
Ja, da liegen ja da vorne noch die Maiskörner und da an der Seite, wenn du hinschaust, genau ein paar alte Maiskolben. Wobei da auch wiederum ein bisschen Weizen rumliegt, aber das sind vielleicht auch zwei getrennte Felder gewesen.
Und dann gab es noch Walnüsse, ne? Du bist da gerade am Walnüsse knacken und essen.
Ja, beziehungsweise geknackt habe ich sie mehr oder weniger, aber die Ausbeute war nur sehr gering. Dadurch, dass wir keinen Nussknacker dabei haben, musste ich sie mit meinen Schuhen aufmachen und dabei sind Teile davon auch komplett zermatscht worden. So 50%, sage ich mal.
Okay. Ja, also es ist eigentlich echt ganz nett hier. Hinter uns ist so eine kleine Baumreihe, die uns von diesem Feldweg eben abtrennt und hinter diesen Bäumen geht jetzt gerade so ein bisschen die Sonne unter und deswegen sehen wir jetzt hier schön, können wir schön den letzten Sonnenstrahlen zuschauen, wie sie da jetzt eben die Felder und die Maisfelder vor uns beleuchten. Da vorne fährt gerade auch nochmal ein Mähdrescher irgendwie. Fährt der durch das Feld? Nee, der fährt wahrscheinlich den nächsten parallelen Feldweg entlang. Hä? Aber vielleicht drescht er jetzt da auch gleich noch das Mäh oder das Feld. Mäht und drescht da jetzt auch gleich noch. Naja. Aber ich glaube, uns hier wird er nicht überfahren, weil hier ist schon alles gemäht und gedroscht. Ja. Ja, wir sind in Griechenland. Wir haben 2 Tage gebraucht vom Plovdiv bis hierher und wir sind in diesen 2 Tagen so viel gefahren wie noch nie an 2 Tagen zuvor. Also das ist jetzt tatsächlich auch dann Platz 1 und 2 der Tage mit den weitesten Strecken auf dieser Tour bisher. Am ersten Tag haben wir sogar die 100 Kilometer geknackt zum ersten Mal. Also man gebe uns bloß ein flaches Land und dann können auch wir weit fahren. Ne? Denn ja, tatsächlich muss man sagen, wir haben uns jetzt doch, im letzten Podcast haben wir noch gesagt, wir fahren nach Plovdiv ja nochmal in die bulgarischen Berge und so, bis wir nach Edirne kommen wahrscheinlich. Haben wir jetzt dann letztlich doch nicht getan. Stattdessen sind wir eben ja praktisch durch diese oberthrakische Tiefebene an der Mareza entlang gefahren. Also man fährt selten direkt am Fluss entlang, aber halt so grob, ne, durch diese Ebene, durch die Mareza fließt, die auf Griechisch übrigens Ephros heißt und auf Türkisch Meriç.
Also der Fluss heißt so, nicht die Ebene.
Genau, der Fluss hat praktisch 3 Namen in 3 verschiedenen Sprachen und Mareza ist eben der bulgarische Name. Ja, ich weiß nicht, wie waren denn diese beiden Tage? Willst du mal ein bisschen was erzählen? Was ist so passiert? Ist irgendwas Erwähnenswertes passiert oder war eh einfach nur immer alles flach, langweilig geradeaus? Moment, ich hau da gerade nochmal kurz auf dich drauf. Na Mist, jetzt ist sie weg, die Stechmücke. Ja, zu spät.
Ja, war, also was heißt, langweilig war es jetzt nicht unbedingt. Ich meine, man ist halt durch abgemähte Felder eigentlich gefahren, viel, gestern zumindest. Und das sah aber jetzt nicht, also ich meine, das geht ja auch mal. Wir sind jetzt ja hauptsächlich durch Wald oder Buschland und sowas gefahren gewesen. Und die abgemähten Felder waren ja auch schön golden teilweise. Also sah das auch hübsch aus und dann wurde es ein bisschen hügeliger später, sodass es auch immer schön war, über die Kuppe zu kommen und dann diesen weiten Blick über die goldene Landschaft zu haben im Prinzip. War schon auch nett. Und ich meine, gestern hatten wir auch ziemlich Rückenwind. Das war auch schön, dann ein bisschen Gas geben zu können mal zwischendurch. Und die Straße war ja auch gut, die war wechselhaft. Ich meine, wir hatten immer wieder Teilabschnitte, wo wir durch Dörfer gefahren sind und da auch viele Schlaglöcher waren oder kleine Teilabschnitte mit Schotter auch. Die waren ein bisschen schlechter, aber sonst ging die Straßenqualität ganz gut, obwohl trotzdem sehr wenig Verkehr war, auch dann trotz Bulgarien, wo wir jetzt ja doch die Tage davor sehr viel Verkehr hatten.
Ja, also aus Plovdiv raus war halt relativ viel Verkehr, aber dann war wirklich mit jedem Ort, den man praktisch weiter aus Plovdiv rauskam, hat es dann praktisch abgenommen. Ne? Und jetzt die letzten paar Kilometer oder die letzten 30, 40 Kilometer vor der griechischen Grenze durch Bulgarien sind wir ja im Prinzip die Hauptstraße gefahren, die so ein bisschen parallel zur Autobahn verläuft. Aber die war super asphaltiert, die war groß und was hat halt der Verkehr gefehlt. Ne? Also das war wirklich, je weiter man vom Plovdiv wegkam, desto weniger Verkehr war.
Ja, ansonsten gab es ja ein paar Leute, die uns gegrüßt haben oder zwei Kinder haben uns angesprochen und auch Englisch mit uns ein bisschen geredet, ein bisschen, ja, Schulenglisch, waren wahrscheinlich nicht so weit mit irgendeinem Englisch, deswegen konnten wir nicht so uns komplett verständigen, aber so ein bisschen hin und her und haben dann so hier über die Fahrräder gestaunt auch und sowas und war ganz nett, aber ja, also war keine schlimme Kinderbegegnung, sondern eine nette Kinderbegegnung.
Du meinst im Gegensatz zu diesen albanischen Kindern, wobei die ja auch nur in diesem einen Ort eigentlich so waren, ne? Später waren die auch immer nett, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt auch ein bisschen ironisch gemeint.
Ja, und dann, ich meine, von der Temperatur, also wir hatten Rückenwind, hast du ja schon gesagt, wettermäßig ansonsten war ja eigentlich wunderschön. Ne? Also es war nicht zu heiß, aber auch nicht, naja, nicht zu kalt, zumindest nicht tagsüber. Aber Sonne hat halt fast immer geschienen. Wir hatten gestern mal kurz ein bisschen Regen, aber da konnten wir uns unterstellen. Und als wir weitergefahren sind, war im Prinzip dann auch schon wieder vorbei. Und ja, nur halt, ich weiß nicht, wie kalt war es denn letzte Nacht?
In der Nacht ging es erstaunlicherweise, also zumindest abends. Morgens war es dann halt richtig kalt beim Aufstehen. Ich meine, dein Tacho hat 4,8 Grad letztendlich angezeigt. Und also im Grunde also fast so kalt wie die Nacht, die wir in Velingrad hatten. Nur, dass wir diesmal keine Hot Spring daneben hatten. Und außerdem, ja, hatten wir halt gedacht, dass der Tag dafür wieder recht warm wird. Und zumindest ich habe dann schön meine Sandalen wieder angezogen. Und dafür war es dann doch noch ein bisschen zu kalt.
Ja, ich habe zum ersten Mal die Handschuhe tatsächlich dann auch angehabt an diesem Morgen. Ne? Also insofern, und natürlich diese warme Wintersoft-Gel-Jacke. Also wir haben da tatsächlich zum ersten Mal so ein bisschen unser Winter-Equipment richtig rausgeholt. Ich meine, in Velingrad teilweise auch schon, aber da bin ich noch ohne Handschuhe losgefahren, weil es da morgen erst noch ein bisschen bergauf ging.
Nee, vor allem, weil wir die Handschuhe verwechselt hatten und du einen von dir und einen von mir hattest und ich tief unten in meiner Tasche dann die anderen beiden.
Ja, das kam dann noch dazu, genau. Dass du wolltest die Handschuhe für mich nicht auspacken. Ja, aber nee, wir haben noch ein paar Lagen für unten drunter, falls es noch kälter wird, ne? So lange Unterhemden und so. Ja, genau, und so sind wir jetzt im Prinzip hierher gebraust. Wir sind jetzt noch so, weil ich glaube 30 Kilometer ungefähr durch Griechenland gefahren. Und ich meine, hier ist ja schon auch echt komplette Pampa irgendwie, ne? Also wir sind ja auch, das war ja auch die Hauptstraße, die wir jetzt 30 Kilometer lang durch Griechenland gefahren sind. Das heißt, die war zwar nicht vierspurig, sondern nur zweispurig und ohne Abtrennung in der Mitte zwischen Hin- und Rückrichtung. Aber ansonsten war sie im Prinzip autobahnähnlich ausgebaut. Also fast durchgängige Leitplanke und vor allem einen sehr breiten Seitenstreifen, wo man mit dem Fahrrad echt auch schön nebeneinander sogar teilweise fahren konnte. Und da war, also man kann jetzt nicht sagen, kein Verkehr, aber wir haben mehrere Bilder gemacht, wo Belinda in der Mitte der rechten Spur fährt und ich in der Mitte der Gegenfahrbahn und das hat wunderbar funktioniert. Also es war wirklich wenig Verkehr dafür, dass die Straße so gut ausgebaut ist. Und ja, das hat schon auch irgendwie Spaß gemacht, da auf so einer mega breiten Straße mit dem Fahrrad zu fahren und fast alleine zu sein.
Ja, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen dran, dass das ja dieser nordöstliche Zipfel Griechenlands ist und parallel dazu verläuft jetzt im Grunde eine Autobahn durch Bulgarien bzw. die Türkei, wo man dann halt von Bulgarien in die Türkei kommt und dann muss man, also man könnte auch eben durch dieses Zipfelchen Griechenland fahren, wie wir, aber die ganzen LKWs nehmen wohl die andere Route.
Ja, das ist erstens halt eine richtige Autobahn und zweitens spart man sich einen Grenzübergang und das ist dann wahrscheinlich auch Zeit. Ich meine, aber es ist halt echt, also ich meine, dieser nordöstlichste Zipfel Griechenlands ist halt wirklich nicht das Zentrum des Landes und ich weiß nicht, also wahrscheinlich werden die Grenzer, die dort arbeiten an diesem Grenzübergang, wurden wahrscheinlich auch alle strafversetzt. Ne? Oder wobei, die waren eigentlich alle ganz nett, aber vielleicht waren die alle ganz jung. Die waren alle relativ jung. Vielleicht ist das so, das, wo sie die jungen Leute hinschicken erstmal. Und wenn man dann älter wird, dann kann man ein bisschen die lukrativeren Grenzübergänge besetzen. Aber der Customs, also der Zöllner, nicht von der Grenzpolizei, sondern vom Zoll, der hat uns ja auch richtig ausgefragt. Der war auch echt ein bisschen begeistert, glaube ich, davon, dass jetzt hier so zwei vollgepackte Fahrräder vorbeifahren. Sonst machen die ja meistens doch eher so ihren Job, ne? Aber der hat ja jetzt schon ausführlich gefragt.
Ja, das war aber doch der bulgarische, nicht der griechische Zöllner, ne?
Ach stimmt, das war ja noch auf der bulgarischen Seite, richtig, ja. Ja, keine Ahnung. Ja, genau, also morgen, wir haben jetzt noch wahrscheinlich 4 Kilometer oder so bis zur türkischen Grenze und danach ist ja nach 6 Kilometer schon Edirne. Ist auch der gleiche Grenzübergang, den ich schon vor 9 Jahren da gefahren bin. Bin gespannt, ob der immer noch so ist, aber das erzählen wir dann beim nächsten Mal. Was ich noch ansprechen wollte kurz ist, dass wir jetzt ja, wie lange haben wir jetzt gebraucht bis zur türkischen Grenze? 2,5 Monate, 3 Monate, zwei, drei Viertel Monate. Das ist der 24. September ist heute. Und ja, wir werden letztlich jetzt ja wahrscheinlich fast 6 Monate in der Türkei verbringen. Wahrscheinlich mit einer Unterbrechung, aber dennoch.
Ja, also erstmal 3 Monate, weil man nur 90 Tage drinbleiben darf innerhalb von einer 180-Tage-Periode. Und dann gehen wir raus und dann werden wir wieder reinkommen, weil halt 90 Tage lang nicht genug sind, um irgendwie die Türkei zu durchqueren und außerdem, weil Winter ist.
Ja, jedenfalls halt, ich meine, wir wollen ja unten rumfahren. Wenn man auf dem direkten Weg fahren würde, wird es wahrscheinlich schon reichen, wenn man sich beeilt, aber nicht für uns, weil dann wird es kalt. In der Osttürkei, hohe, hohe Berge, das machen wir erst dann im nächsten Frühjahr. Und ja, das ist jetzt halt schon irgendwie ganz lustig, dass wir jetzt praktisch, ich glaube, wir waren jetzt, Griechenland ist, meine ich, wenn ich richtig im Kopf habe, das 11. Land. Wir waren jetzt also praktisch 3 Monate lang unterwegs, haben 11 Länder besucht und jetzt werden wir fast ein halbes Jahr mehr oder weniger, also insgesamt zumindest, halt nur in der Türkei rumfahren. Also deswegen meinte ich vorhin auch, das ist jetzt schon irgendwie ein großer Schritt, den wir morgen über diese Grenze tun, eben genau in diesem Sinne. Dass, ja, dass das jetzt eben das Land sein wird, das uns jetzt wirklich sehr, sehr lange begleiten wird. Und ich hoffe mal, dass wir einen guten ersten Eindruck von diesem Land haben, weil häufig ist das ja dann der Wichtigste. Und wenn morgen alles scheiße ist, dann haben wir vielleicht ein halbes Jahr schlechte Laune.
Ja, zumindest haben wir dann erstmal 3 Monate schlechte Laune, bis wir wieder rauskommen. Nee, aber hier, dafür lohnt es sich auf jeden Fall auch mal ein bisschen ein paar Schnipsel von der Sprache auch zu lernen und sowas. Auf jeden Fall.
Lohnt sich jetzt für die eine Nacht Griechenland weniger, ne? Ja, gut. Dann hast du jetzt alle Walnüsse aufgegessen?
Nee, ich habe dir hier noch eine übrig gelassen. Die schmeckt aber dafür ganz gut. Ein paar davon waren noch nicht ganz reif.
Ja, und du hast mir ausgerechnet die reife übrig gelassen.
Hm, genau.
Dann probiere ich die mal. Ja, die ist so, wie wenn man sie kaufen würde, ne? Ja, dann... Ich weiß nicht, erstmal auch noch ein paar von unseren Erdnüssen im Backteigmantel. Oder wie heißt das? Backteigmantel. Und dann ja, gehen wir wahrscheinlich mal ins Zelt und hoffen, dass es morgen früh nicht ganz so kalt ist, wie es heute Morgen war. Ja, und am nächsten Tag haben wir uns dann eben vor allem Edirne angeschaut. Da sind wir praktisch nur nach Edirne reingefahren, haben uns Edirne angeschaut, sind wieder rausgefahren. Also haben wir nicht viel Kilometer gemacht. Und auch da am Abend dann vor der Stadt Edirne haben wir wieder gezeltet oder hinter der Stadt Edirne. Und auch da haben wir wieder eine kleine Aufnahme gemacht, diesmal im Zelt, praktisch in den Schlafsäcken liegend, direkt vorm Einschlafen. Und ja, als wir uns das dann nochmal angehört haben, haben wir schon irgendwie festgestellt, ja, wir waren da wohl schon sehr müde und haben sehr einschläfernd und langsam geredet. Also anscheinend ja, trägt das Setting, in dem man eine Aufnahme macht, eben doch auch ganz erheblich dazu bei, wie man so redet. Und ich dachte, ja, das kannst du eigentlich fast nicht so bringen, da schlafen ja die Leute echt ein, wenn sie das zuhören. Und deswegen haben wir jetzt mal gesagt, okay, lass doch einfach 20% schneller abspielen, dann hört sich's einigermaßen normal an. Deswegen der nächste Einspieler kommt jetzt eben praktisch mit 20% erhöhter Geschwindigkeit. Wenn ihr das Ding tatsächlich zum Einschlafen hören wollt, das heißt, wenn ihr es wirklich langsam hören wollt, also beziehungsweise im Original, dann könnt ihr einfach wieder die Geschwindigkeit, wenn ihr eine sinnvolle App benutzt, also auf unserer Website geht das jetzt nicht, aber die meisten Podcast-Apps, da kann man die Abspielgeschwindigkeit ja regeln, könnt ihr einfach die Geschwindigkeit auf 83,3% einstellen, dann passt es wieder zum Original. Aber ja, ich hoffe, so geht das einigermaßen.
Neuer Abend, neues Glück. Wir liegen hier jetzt gerade im Zelt. Unter dem Zelt ist im Grunde der gleiche Boden wie gestern. Also nicht derselbe, sondern der gleiche. Denn wir liegen wieder auf so einem Feld, das schon abgeerntet wurde. War diesmal aber wahrscheinlich kein Mais. Zumindest liegen keine Maiskörner rum. Und sind auch wieder in der Nähe des Flusses Meric. Und wie gesagt, wir liegen hier im Zelt, sind auch schon in unsere Schlafsäcke eingepackt. weil wir doch ein bisschen erschöpft und K.O. waren und jetzt spät angekommen sind. Und dann kamen auch noch die Mücken raus und es wurde kalt. Und dann haben wir das Zelt aufgebaut und uns jetzt hier reingelegt. Ja, wir sind jetzt, wie schon gesagt, immer noch an der Meretz, aber eben jetzt auf der türkischen Seite dieses Flusses. Die Meretz war ja der Grenzfluss zwischen Griechenland und der Türkei. Und gestern sind wir gerade noch so auf der griechischen Seite der Grenze gewesen und heute über die Grenze und hatten unseren ersten Tag in der Türkei, der ja so ein bisschen den Eindruck bestimmt, den wir dann für die nächsten 90 Tage hier haben werden. Ne? Ja, und da frage ich dich doch mal gleich, wie war der Tag denn für dich? Wie hat der deine Stimmung jetzt so geleitet?
Ja, so lala, ne? Also hatte schon so seine Ups and Downs. Es war schon ein anstrengender Tag. Aber vielleicht fangen wir mal von vorne an. Also erster kleiner Schreckmoment war ja, als wir da an dem Schild vorbeigefahren sind, der, also noch in Griechenland, das dann angezeigt hat, dass es da lang nach Türkei geht. Also in die Türkei und eben, ja, dieser Teil des Schildes, wo dann Türkei stand, war eben durchgestrichen. Sodass wir uns dann schon Sorgen gemacht haben, da werden jetzt ja wohl nicht hier irgendwie die Griechen und Türken diesen Grenzübergang geschlossen haben. Ich meine, die Beziehungen der Länder sind ja jetzt gerade in den letzten Monaten nicht unbedingt besser geworden. Insofern, ja, weiß man nicht, ob es nicht vielleicht Anlass gegeben hätte, Grenzübergänge zu schließen. Unser Routenplaner auf dem Handy wollte irgendwie die Route auch nicht über den Grenzübergang führen. Insofern, ja, war da schon ein bisschen kurz die Angst, dass wir nochmal, und das wäre halt noch mal ein Tag Umweg gewesen, nochmal 60, 70 Kilometer Umweg gewesen, hätten wir die 30 Kilometer Griechenland alle wieder zurückfahren können nach Bulgarien. Ja, aber nee, es gab dann andere Schilder, auf denen Türkei nicht durchgestrichen war und der Grenzübergang war offen. Insofern, da war dann schon mal alles eigentlich ganz in Ordnung. Der Grenzübergang war ja schon auch so ein bisschen der interessanteste, den wir bisher hatten. Vielleicht auch der martialischste. Also man fährt erst am Anfang noch ganz harmlos, griechische Passkontrolle, aber dann direkt dahinter fährt man eben in so einen Schlauch, wo die Straße dann links und rechts von 2-3 Meter hohem Zaun gesäumt wird und oben eben Stacheldraht drauf gebaut wurde. Und so fährt man dann praktisch eben, ja, praktisch rüber zum türkischen Grenzposten noch ein paar hundert Meter, 500, 600 Meter, fährt man in diesem Schlauch eben praktisch eingesperrt wie im Gefängnis. Und dann kurz vor der geografischen Grenze haben die Griechen dann auch noch zwei Soldaten schwer bewaffnet hingestellt, also mit Sturmgewehr um die Schultern. Und also die scheinen dann die Drohung hier von Erdogan und von der Türkei durchaus nicht ganz auf die leichte Schulter zu nehmen, dass die ja, also so wie es in deutschen Medien ja hieß, hat ja eben Erdogan gedroht, dass man ja jeden Moment irgendwie vor der griechischen Tür stehen könnte, um sich diese Ägäisinseln, die vielleicht auch der Türkei gehören sollten, einzunehmen. Naja, auf der türkischen Seite ging dann aber eigentlich auch alles relativ reibungslos.
Nach der Grenze ging es dann erstmal nach 3 Kilometern zu unserem ersten Stopp. Da war der alte Bahnhof von Edirne. Der ist noch nicht in Edirne drin. Also Edirne ist auf der östlichen Seite dieser Meretz, dieses Grenzflusses, der aber nicht überall an der Grenze verläuft, sondern ein kurzes Stück nach Osten von der Grenze abweicht und dann wieder zurück auf die Grenze trifft. Das heißt, wir haben so ein kleines Stück westlich des Flusses, der noch in der Türkei liegt und dort ist dieser alte Bahnhof von Edirne. Und der ist eben durch den Fluss abgetrennt von der Stadt. Und der ist aber seit 1971 nicht mehr in Benutzung, aber bis dahin wurde er auch benutzt und wurde zum Beispiel auch vom Orient Express angefahren. Das Gebäude selbst von dem Bahnhof stammt noch aus osmanischer Zeit, also sieht ganz nett aus mit zwei so Kuppeltürmen zum Beispiel von der Architektur her. Ganz interessant anzuschauen. Und es steht zum Beispiel auch noch so eine alte Lokomotive da, wo da stand, dass das so eine Kriegslokomotive war, die 1910 gebaut wurde und zwar in Deutschland und dann eben dem Osmanischen Reich zur Verfügung gestellt bzw. geschickt wurde. Damals bzw. im Ersten Weltkrieg waren das Deutsche und das Osmanische Reich eben Verbündete und es ist so, dass aus diesem alten Bahnhofsgelände auch noch ein Monument zum Vertrag von Lausanne steht. Der Vertrag von Lausanne ist auf die Art ein Nachfolgevertrag des Vertrags von Sèvres, der das Analogon zum Vertrag von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg ist. Also der Vertrag von Versailles hat ja so die Territorien des Deutschen Reiches damals geregelt, die dann ab bzw. zugesprochen wurden nach dem Ersten Weltkrieg. Und genauso hat dieser Vertrag von Sèvres eben dem Osmanischen Reich Gebiete ab bzw. zugesprochen. Und da gehörte dann eben viel, gerade der gesamte europäische Teil, der heutzutage in der Türkei liegt, wurde dann zum Beispiel Griechenland zugesprochen. insbesondere auch Edirne oder dieser alte Bahnhof. Und später zu Zeiten Atatürks wurden dann diese Gebiete eben der Türkei zurück zugesprochen. Da gibt es dann nochmal insbesondere Geschichtsteile dazu von Tizian über das Osmanische Reich, wo das dann alles ein bisschen detaillierter erläutert wird, für die, die es interessiert. Jedenfalls gibt es eben hier diesen alten Bahnhof, wo dieses Monument für den Vertrag von Lausanne steht, der dann für die Türkei natürlich relativ wichtig ist, weil sie da diese ganzen Gebiete zurückgewonnen haben, mehr oder weniger. Ja, das war dann so ein geschichtlicher Teil unserer Route und dann sind wir auch weitergefahren Richtung Edirne.
Ja, bis dahin war ja die Stimmung auch eigentlich noch einigermaßen gut und es hat ja noch alles so ungefähr funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber dann ging es langsam los, dass die Sachen nicht mehr ganz so funktioniert haben. Das ist jetzt übertrieben. Jedenfalls, dennoch, wir sind praktisch dann einmal um die Stadt rumgefahren, weil nördlich, also man kommt ja so von Süden im Prinzip dann in die Stadt rein oder nähert sich von Süden der Stadt. Und dann sind wir aber, bevor wir in die Stadt reingefahren sind, erstmal einmal um die Stadt rumgefahren, weil so nördlich der Stadt der alte Sultanspalast steht oder das, was davon übrig ist. Edirne war ja auch mal Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Damals hieß es noch nicht Edirne, sondern Adrianopel, aber da war es Hauptstadt des Osmanischen Reiches, bevor die Osmanen dann tatsächlich auch Konstantinopel vom Byzantinischen Reich einnehmen konnten. Und dann wurde natürlich dann eben Konstantinopel Hauptstadt. Aber so lange war Edirne Hauptstadt und deswegen gibt es dann da auch noch den Sultanspalast. Da sind nur noch ein paar Ruinen übrig. Dennoch dachten wir, schauen wir uns an. Allerdings sind wir da dann irgendwie erst verschiedene Straßen reingefahren und immer wieder auf Zäune gestoßen, die die Straße gesperrt haben. Und wir sind irgendwie nicht weitergekommen und dann haben wir es nochmal von der anderen Seite versucht. Wir haben ja so die Ruinen dann schon so aus der Entfernung schon so ein bisschen gesehen, aber wir haben praktisch von allen Seiten versucht, da hinzukommen. Und immer wieder sind wir auf einen Zaun mit Stacheldrahtbewehrung gestoßen. Und letztlich war dann irgendwie auch klar, dass dieser Zaun tatsächlich einmal um diese ganzen Ruinen herumläuft. Und ich verstehe nicht so ganz, warum sie diese Ruinen so komplett gesichert haben oder was das soll, also ob es da wirklich um die Ruinen geht oder ob da zufällig auch noch irgendwie türkisches Militärgelände ist oder keine Ahnung, aber jedenfalls war nichts zu machen, auf diese Ruinen kam man nicht hin. Ich meine, um die Ruinen war es jetzt gar nicht so schade, wie gesagt, viel übrig ist ja nicht mehr, aber es war ein bisschen nervig, dass wir jetzt relativ viel Zeit damit verbracht haben, von allen Seiten zu versuchen, da hinzukommen und am Ende war es vergebens. Was wir dennoch gesehen haben, war dann immerhin noch dieser Oil Wrestling Stadion. Das ist hier tatsächlich auch, ist halt so ein sehr traditionsreicher Sport in der Türkei und vor allem eben hier in Edirne, dass sie eben ringen im Prinzip ist das ja. Nur, dass sie sich eben, bevor sie eben in den Ring steigen, in den Ring steigen, dass sie sich da irgendwie komplett mit Öl einschmieren, sodass man sich eben halt ja deutlich mehr Mühe hat, den Gegner entsprechend richtig zu packen und zu fassen und dadurch ja ist es wahrscheinlich etwas schwieriger einfach den anderen dann auch zu Boden zu werfen und ja wahrscheinlich gilt es deswegen zumindest unter den Leuten, die dieses Oil Wrestling betreiben, als besonders schwierige Form des Rings und das ist hier und Edirne ist so ein bisschen das Zentrum von dieser Sportart, ist tatsächlich eben auch immaterielles Weltkulturerbe. Und witzigerweise, auf dem Stadion prangte dann groß und fett Werbung für Sonnenblumenöl. Ich weiß nicht, ob die sich tatsächlich auch mit Sonnenblumenöl einschmieren, aber möglich wäre es. Und ja, wahrscheinlich kann man das dann dort auch bestimmt irgendwie kaufen, wenn man dann dort ins Stadion geht, um sich das anzuschauen. Ja, dann waren wir da Mittagessen, da war die Stimmung eigentlich dann auch noch ganz in Ordnung. Trotz dieses Sultanspalastes, aber war jetzt nicht so schlimm. Und dann... Ja, dann war eigentlich das, was wirklich etwas mühsam und nervig war. Ne?
Ja, wir sind dann auf zu verschiedenen Mobilfunkanbieterläden, weil dadurch, dass wir jetzt ja relativ lange in der Türkei sind, wollten wir uns hier eben eine lokale SIM-Karte zulegen, mit der wir dann auch eben mobiles Internet haben, um halt, weiß nicht, vom Showershost Anfragen zu stellen oder Wetter zu schauen, all solche kleinen Dinge eben. Und da gibt es 3 Anbieter hier im Prinzip. Und verschiedenste Tarife, erzählen wir dann später genauer. Jedenfalls waren wir dann erst bei Turkcell und die haben uns halt einen viel teureren Betrag genannt für diese SIM-Karte, wie wir online gefunden hatten. Und das hat uns genervt, vor allem konnte die Frau da überhaupt nicht wirklich Englisch und man musste mit Google Translate dann ihren Satz, den man gefragt hat, übersetzen. Und dann waren teilweise halt Fachbegriffe, die benutzt hat, die Google halt mit komischen Sachen wie Line zum Beispiel, eine Linie für im Grunde eine Karte halt. Ne? Eine Karte wurde mit Line oder Linie übersetzt oder sowas. Oder ja, es war komisch so, dass man es nicht gleich verstanden hatte und letztendlich konnte sie uns aber auch keine normalen Preise nennen für irgendwelche Tarifoptionen und sowas. Und es war dann einfach blöd und teuer. Und dann sind wir, dann gab es noch so Vodafone-Läden, die hatten irgendwie geschlossen. Und ja, komischerweise gab es da halt aber auch von jedem Anbieter hier mehrere Läden in der Stadt. Und später waren wir bei einem anderen Türkseladen und der hat einen anderen Preis genannt, aber halt auch einen noch teureren sogar. Und meinte halt, ja, jeder verschiedene Läden und verschiedene Sachen, die haben halt einfach alle ihre eigenen Preise und nicht so anbietertechnisch immer dieselben. Jedenfalls waren wir dann auch noch bei Türk Telekom und bei dem dachten wir dann, ja, das Angebot nehmen wir an, weil das einigermaßen in Ordnung war, aber dann hat irgendwas nicht funktioniert, dass der den Pass angeben musste. Also für so eine Prepaid-SIM-Karte muss man halt immer den Pass zeigen und der muss den irgendwie eintippen und sonst was und dann hat das mit dem System nicht geklappt und dann meinte er erst, kommen Sie eine Stunde später wieder oder so und dann waren wir halt irgendwie auch 2 Stunden später oder so wieder da und dann haben wir es auch mal mit meinem Pass probiert und hat halt alles nicht funktioniert. Das heißt, jetzt haben wir immer noch keine SIM-Karte und kein Internet. War alles ein bisschen mühsam, vor allem, weil wir halt da die ganze Zeit verschwendet hatten und da musste man halt auch in dieser überfüllten Innenstadt rumstehen, beziehungsweise ich stand dann draußen bei den Fahrrädern meistens in der prallen Sonne, während du da versucht hast, dich mit diesen Leuten, mit diesen Leuten zu kommunizieren.
Ja, das war wirklich sehr mühsam und vor allem halt frustrierend, dass es am Ende halt echt nicht funktioniert hat. Da werden wir nochmal in Lüdeburgers, also wo wir morgen Abend hoffentlich hinkommen, nochmal versuchen. Ja, und es war wirklich wahnsinnig viel Trubel in dieser Stadt, gell? Also ich glaube, nicht mal in Tirana gab es so viel Trubel. Die hatten wir schon mal eine Stadt, wo es so viel Trubel gab. Ich weiß es nicht. Ja, in Shkodra war auch viel los. Aber ja. Ja, wir haben dann die Zeit, diese 2 Stunden praktisch, wo der Herr meinte, wir sollen es später nochmal probieren, die haben wir dann genutzt, um uns noch ein bisschen diese osmanische Architektur und die osmanischen Bauwerke anzuschauen, die es ja eben natürlich gibt in einer Stadt, die mal Hauptstadt des Osmanischen Reiches war bis 1453. Und ja, insbesondere sind das natürlich dann wieder diverse Moscheen. Es gibt Moscheen aus der Zeit vor 1453. Das ist so dann die alte Moschee, die aber auch schon relativ groß ist und womit dann eben auch das Osmanische Reich, also das war ja praktisch dann noch bevor Konstantinopel eingenommen wurde, aber wo die Osmanen sich schon auf dem Balkan dann begonnen haben auszubreiten. Deswegen hat da ja auch Edirne trotzdem schon zum Osmanischen Reich gehört und da haben sie dann diese Moschee gebaut, eine der ersten großen Moscheen auf dem Balkan überhaupt. Und einfach auch um ihren Herrschafts- und Machtanspruch auch auf dem Balkan deutlich zu machen. Und später dann, nach 1453, wurde dann die Hauptmoschee, also die heutige Hauptmoschee von Edirne und die größte Moschee von Edirne gebaut. Einfach weil wohl der Sultan damals, obwohl Konstantinopel eigentlich Hauptstadt war, fand der Sultan wohl irgendwie Edirne irgendwie cooler und hat sich dort auch öfter mal aufgehalten und fand dann, ja, irgendwie braucht Edirne mal eine richtig tolle, große, repräsentative Moschee und hat die dann gebaut. Und das gilt tatsächlich auch als eine der Höhepunkte der osmanischen Architektur. Und ja, die war jetzt halt heute ziemlich in Baugitter, im Baugerüst eingepackt, weil die wohl gerade auch mal wieder renoviert wird von außen. Ja, und dann waren wir noch in der dritten Moschee. Die dritte Moschee war irgendwie eine, die dann auch irgendwann im 15. Jahrhundert oder so gebaut wurde, die eine sehr, sehr große Kuppel hatte, wohl zu dem Zeitpunkt seit dem Bau der Hagia Sophia, noch zu byzantinischen Zeiten, war es die größte Kuppel, die eben seither gebaut wurde. Und das fand ich schon auch, sah schon ganz cool aus von innen. Vor allem, was an der Moschee ganz cool war, ist, dass irgendwie nichts los war. Also ich war da fast alleine drin und also die war schon groß. Also auf jeden Fall deutlich größer als die, wo wir in Tirana waren. Ne? Also um ein Vielfaches. Also war schon eine richtig große Moschee und bin da alleine drin rumgelaufen. Und die Kuppel, die war schon beeindruckend, war ein beeindruckendes Bauwerk. Aber ich denke allgemein so ein bisschen zu Moscheen und so erzählen wir dann mehr noch, wenn wir nochmal in Istanbul nochmal ein paar gesehen haben. Dann können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen vergleichen und ein bisschen erzählen, wie das so ist in so einer Moschee. Ja, und dann eben danach haben wir es dann eben nochmal probiert bei Türk Telekom, hat wieder nicht funktioniert und dann sind wir im Prinzip mehr oder weniger rausgefahren aus der Stadt, ne? Noch kurz bei der Synagoge vorbei, da waren wir auch noch drin. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich tatsächlich mal in der Synagoge drin war. Aber irgendwie sah die aus wie eine Kirche. Also ich habe schon Fotos vom Innern einer Synagoge gesehen, wo es irgendwie einen größeren Unterschied zu einer Kirche gab, fand ich. Also die sah jetzt echt aus wie eine Kirche von innen fast. Jetzt bis auf die Details, bis halt drauf, dass keine Kreuze gab, sondern Davidsterne stattdessen natürlich. Wenn wir vielleicht schaffen, wir es ja nach Israel und können dort dann nochmal in die eine oder andere Synagoge reingehen und das nochmal vergleichen. Ja, jedenfalls danach sind wir dann tatsächlich rausgefahren aus der Stadt und hatten halt Gegenwind. Und ja, wir mussten dann da noch was suchen, war jetzt auch nicht so einfach, zumindest am Anfang hatten wir schon ein bisschen Sorge, dass es nicht so einfach wird, einen schönen Platz zu finden, einfach weil da sich halt ein Acker und ein Feld an das nächste reiht, keine Bäume, die einem ein bisschen Deckung geben, keine Wiese, die irgendwie einen schönen Untergrund für das Zelt hergeben, und mussten dann eben einige Kilometer da Schotterstraße im Gegenwind vor uns her tuckeln, und wir waren spät dran, weil es ja alles so lange gedauert hat in der Stadt und ein bisschen Kopfweh von dem ganzen Trubel und wahrscheinlich viel zu wenig getrunken und ja, wie es halt immer so anders ein bisschen zusammenkommt. Und ja, letztlich muss man aber sagen, wir haben jetzt ja doch wirklich einen schönen Platz gefunden. Deswegen ja, bin ich jetzt zumindest auch einigermaßen optimistisch, dass dieser Tag jetzt kein schlechtes Omen ist für die gesamten 3 Monate. Haben wir das Hinweis ja vielleicht auch ein bisschen übertrieben, das alles von dem ersten Tag abhängig zu machen. Hoffen wir jedenfalls. Also es ist schon ein bisschen Luft nach oben. Ich hoffe mal, die können wir noch ausnutzen.
Ja, vor allem hatten wir ja auch ein paar gute Erfahrungen heute schon. Zum Beispiel, als du da in diesem Türk Telekom Laden warst und ich stand davor, kam da auch so ein Typ, der hat sich hingesetzt und dann hat seine Zigarette geraucht und dann angefangen, mit mir Deutsch zu reden. Also irgendwie können die Leute über 50, 60 da alle Deutsch, weil sie mal in Deutschland waren oder so. Zumindest haben uns 3 oder 4 Leute auf Deutsch angesprochen heute. Jedenfalls, dieser Typ hat uns dann halt zum Tee eingeladen. Das war auch ganz nett auf jeden Fall. Ja, die Leute sind auf jeden Fall schon nett. Nee, alles in allem war es ja auch in Ordnung. Ich meine, das Problem war, oder warum wir jetzt auch ein bisschen fertig sind, ist, dass es so eine Stadt wie Adyen mit dem Fahrrad anzuschauen, ist halt dann doch ein bisschen nicht das richtige Mittel, einfach weil man da doch öfter Pflastersteinstraßen mit vielen Leuten, die umherlaufen, befahren muss. Und dann muss man eigentlich schieben und das ist nervig und dann kann man nie zu zweit sich was anschauen, sondern muss immer nacheinander in die Moschee, weil einer auf die Fahrräder aufpassen muss. Und ja, wenn man mit dem Fahrrad halt irgendwo steht oder umherläuft, dann habe ich zumindest auch immer so ein bisschen das Blick aufs Fahrrad und kann nicht so gemütlich einfach die Stadt anschauen oder umherschlendern, weil man halt nie will, dass irgendwas geklaut wird oder so. Es ist ein bisschen mühsam. Wenn es jetzt eine Stadt wäre, wo die Sehenswürdigkeiten sehr weit voneinander verteilt sind, die ein bisschen ordentlicher ist in dem Sinne, dass es große Straßen gibt, wo du schön mit dem Fahrrad fahren kannst, Platz hast, auch mal anzuhalten und sonst was, nicht irgendwie dich durch Menschen drängeln musst, dann ist das vielleicht sinnvoller. Aber jetzt in Adyen, wo eigentlich alles auch auf einem Haufen war, wo man gut zu Fuß alles anschauen kann, wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, sich das auch zu Fuß anzuschauen.
Ich weiß gar nicht mehr, neulich nach irgendeiner Stadt haben wir noch gesagt, ja, vielleicht sollten wir wirklich öfter mal die Stadt mit dem Fahrrad irgendwie uns anschauen, ne, weil es das Rumlaufen doch auch einfach ziemlich schlaucht. Aber jetzt heute, nachdem wir heute eben, naja, dadurch, dass wir eben nicht in der Stadt übernachtend haben und deswegen nicht unsere Räder beim Hotel stehen lassen konnten, nachdem wir jetzt echt den ganzen Tag im Fahrrad da durchgefahren sind, hey, ich wäre da echt so viel lieber durchspaziert, das wäre so viel entspannter gewesen. Ja, also vielleicht kommt es wirklich so ein bisschen auf die Stadt an, was besser ist. Naja, es ist spät, es ist ja schon lang dunkel, ne? Also wir nehmen jetzt ja die ganze Zeit hier im Dunkeln auf. Dann gehen wir mal langsam hier schlafen und morgen haben wir wenigstens mal wieder einen richtigen Fahrtag. Heute war ja nur so ein bisschen durch die Stadt laufen, vor allem schwerpunktmäßig. Und wenn wir morgen den ganzen Tag auf dem Fahrrad sitzen, ist bestimmt wieder alles besser, dann sind wir wieder in unserem Element. Dann wünsche ich mal gute Nacht.
Gute Nacht.
Ja, und von diesem Zeltplatz hinter Adyen aus ging es dann eben so richtig los mit dem Radfahren in der Türkei. Und ja, da macht es vielleicht schon Sinn, nochmal so ein bisschen sich einen kleinen Überblick über ja, das türkische Straßensystem zu verschaffen. Es gibt in der Türkei wenige echte Autobahnen. Autobahnen sind in der Türkei die Straßen, deren Nummerierung ein O vorangestellt ist. Und im Wesentlichen gibt es da 3 Autobahnen, die sich sternförmig von Istanbul in alle Richtungen erstrecken. Eben zum einen von Istanbul nach Edirne, dann von Istanbul nach Izmir und dann eben noch die 3. Autobahn von Istanbul nach Ankara, beziehungsweise dann weiter ganz in Südosten der Türkei nach Gaziantep. Und gut, es gibt dann noch ein paar Stadtautobahnen oder so jetzt hier in Istanbul, aber so von im Groben hat man eigentlich nur die 3. Ja, also das sind halt wirklich echte Autobahnen, da ist tatsächlich Fahrradfahren auch verboten. Aber direkt darunter liegend, also die nächste Kategorie, das sind dann die D-Straßen. Da gibt es dann wirklich sehr, sehr viele von in der Türkei und die sind oftmals auch fast wie Autobahnen ausgebaut. Das heißt, die sind oft vierspurig mit abgetrenntem Mittelstreifen und haben breiten Seitenstreifen, haben im Gegensatz zu den Autobahnen nicht unbedingt planfreie oder höhenfreie Kreuzungen. Das heißt, planfreie Kreuzung heißt, dass sich praktisch 2 Fahrbahnen nicht auf derselben Ebene kreuzen, so wie es bei Autobahnen ja immer ist. Deswegen hat man ja immer die Brückenbauwerke bei Kleeblättern und so weiter. Also das haben hier auch in der Türkei nur die echten Autobahnen, aber dafür gibt es eben bei diesen Fernstraßen diese typisch türkische Kreuzung, die es eigentlich nur in der Türkei gibt, diese Kreuzungsform. Es ist praktisch so ähnlich wie ein Kreisverkehr, nur dass die eine Straße, die praktisch von der einen Seite vom Kreisverkehr kommt und auf die andere geradeaus drüber geht, Vorfahrt hat. Das heißt, es hat nicht derjenige Vorfahrt, der im Kreisverkehr fährt, sondern man kann praktisch einfach durch den Kreisverkehr durchbrettern, wenn man geradeaus möchte auf der Vorfahrtsstraße. Und nur wenn man abbiegt, muss man praktisch so in den Kreisverkehr reinfahren. Eigentlich ein relativ sinnvolles System aus meiner Sicht. Aber habe ich so irgendwie noch nie gesehen außerhalb der Türkei. Und diese Kreuzungen kommen dann eben vor allem auf diesen eben auch oft autobahnähnlich ausgebauten Fernstraßen zum Einsatz. Und ja, sind natürlich normalerweise auch 1A asphaltiert und so weiter. Und auf diesen ist halt tatsächlich dann Fahrradfahren auch wirklich erlaubt. Und ja, weil es von diesen eben sehr viele in der Türkei gibt, weil die eben dieses Netz auf diesem Fernstraßenniveau sehr, sehr gut ausgebaut ist, werden wir auf solchen Straßen wahrscheinlich noch viel, viel Zeit verbringen. Und wenn wir da dann Fotos von machen und posten, haben wir jetzt ja auch zu diesem Podcast schon gemacht, dann, das sieht im Prinzip einer Autobahn zum Verwechseln ähnlich letztlich. Also fühlt sich tatsächlich auch manchmal so ein bisschen an, als würde man jetzt hier auf dem Seitenstreifen der Autobahn rumfahren. Was ja ein außergewöhnliches Gefühl ist, ist irgendwie ganz interessant. Dadurch, dass man eben diesen breiten Seitenstreifen hat, ist es auch gar nicht so schlimm oder so unangenehm, sondern geht eigentlich gut. Und ja, immerhin hat man eben da wirklich sehr ordentlichen Asphalt und auch Gefälle und Steigungen halten sich eben in Grenzen. Und ja, dann neben diesen Fernstraßen gibt es dann eben noch normale Landstraßen oder Nebenstraßen natürlich. Und die haben aber oft, also die sind wir jetzt auch schon ein bisschen gefahren, halt oft wirklich einen sehr mäßigen Asphalt. Also eine sehr mäßige Asphaltqualität mit vielen Schlaglöchern, sehr uneben. Teilweise dann eben auch sehr steil, weil man eben ja halt direkt über den Berg drüber baut und keine Tunnel oder keine Rampen oder so. Da ist dann entsprechend natürlich normalerweise auch nicht so viel Verkehr, zumindest wenn man jetzt nicht gerade aus einer Stadt raus oder reinfährt. Ist insofern auch in Ordnung fürs Fahrrad, aber ja, also das sind so praktisch die drei Kategorien Straßen, die man hier hat. Und ja, von Edirne nach Lüleburgaz sind wir dann praktisch erstmal durchgehend 80 Kilometer oder so oder 70 Kilometer. So eine D-Straße, also eine Fernstraße gefahren, vierspurig, abgetrennter Mittelstreifen, breiter Seitenstreifen. Und ja, und dann kommt halt noch dazu, in dem Fall jetzt zwischen Edirne und Lüleburgaz, dass Ostthrakien, also dieser europäische Teil der Türkei, ganz schön hügelig ist. Und die Hügel dummerweise halt auch quer zur Fahrtrichtung in unserem Fall jetzt ausgerichtet sind. Das heißt, es ging die ganze Zeit hoch und runter. Man ist nie hoch gekommen, also nie sehr weit hoch in Höhenmetern. Vielleicht mal 100 Meter oder so maximal über dem Meeresspiegel, aber eben war es da eigentlich nie. Dennoch haben wir es dann geschafft bis Lüleburgaz.
Und dort wurden wir dann feierlich in der Bicycle Academy begrüßt. Ja, Lüleburgaz ist eine Stadt, die hat jedes Jahr so ein Motto. Es gab das Jahr der Frau, es gab das Jahr des Fußballs, des Essens, das Jahr von Atatürk und auch das Jahr des Fahrrads. Und oft ist so ein Motto ja verknüpft mit dem Bau von einer dementsprechenden kulturellen Einrichtung dieser Academies. Und dann ist halt im Jahr des Fahrrads die Bicycle Academy entstanden. Es war 2017, wo dieses Jahr des Fahrrads war. Und ja, seitdem gibt es da eben so einen Ort in der Stadt. Das ist ein relativ großes Gelände, da ist so ein Parcours drauf gebaut, so eine Strecke mit Bodenwellen, wo man dann ein bisschen hochfahrt, runterfährt, über diese Bodenwellen eiert und keine Ahnung, halt so ein Fahrradparcours. Und dann gibt es da auch ein Gebäude auf der einen Seite, wo geteilt ist, einmal in ein Gebäude, wo ein Haufen Fahrräder drin steht. Da können sich die einheimische Bevölkerung Fahrräder ausleihen, zum eben entweder auf dem Parcours rumfahren oder ich glaube auch sonst in der Stadt rumfahren.
So wie ich das verstanden hatte, nur auf dem Parcours.
Ah, okay. Ja gut, dann eben nur auf dem Parcours.
Aber ganz wichtig, halt kostenlos ausleihen. Also das heißt, ja, die können einfach hinkommen und dann praktisch mit deren Fahrrädern halt einfach rumfahren, ohne was zahlen zu müssen.
Genau, und da waren auch sehr viele Leute, was einfach zeigt, wie wenige Leute sich da ein eigenes Fahrrad sonst irgendwie leisten können. Sonst könnten sie ja damit auch rumfahren mit ihrem eigenen. Jedenfalls, der zweite Teil dieser Einrichtung, dieses Gebäudes, ist dann eben im Grunde so in Schlafräume, Duschen, WCs, Küche, Aufenthaltsraum gegliedert und der dient dazu da, um eben Fahrradreisenden Platz zu bieten und Übernachtungsmöglichkeiten zu bieten. Und so wie ich das verstanden habe, auch nicht nur Fahrradreisenden, sondern auch Backpackern oder anderen Reisenden. Also es gibt keine richtigen Betten, sondern einfach so eine Art Matratze aus Holz, also so eine Art Holzbett, wo du dann deine Isomatte drauflegen kannst und im Schlafsack schlafen kannst eben, aber vollkommen ausreichend. Man hat eine Dusche, man kann kochen und so weiter. Und das ist halt dann auch alles kostenlos gemacht. Also für uns natürlich perfekt. Und wir haben das eben darüber gefunden, dass der Manager dieser Einrichtung, Inanj, auch auf Warm Showers ist und das dort dann halt anpreist. Und ja, dadurch, dass das eben so eine Einrichtung ist, ist das auch wieder so eine Art Tempel für Reiseradler. Und das sieht man auch daran, dass als wir da waren, wieder mal ein Haufen andere auch gleichzeitig da waren. Wir haben tatsächlich Matteo und Clark wieder getroffen, die wir damals in dem anderen Radreisetempel bei Chuck und Susan in Shkodra schon getroffen hatten. Also das war schon ein richtiger Zufall, dass die da auch waren gleichzeitig. Schon interessant. Also sie sind tatsächlich schon einen Tag oder zwei vor uns angekommen und waren dann halt immer noch da, als wir ankamen. Wir haben zwei Nächte dort übernachtet. Gleichzeitig war noch ein Bubu aus Frankreich da, der bis irgendwo fährt, nicht so wirklich einen Plan hat.
Bubu ist wahrscheinlich auch eher ein Künstlername, nehme ich mal an, oder? Aber er hat sich bei uns als Bubu vorgestellt.
Ja, genau. Dann hatten wir noch ein paar aus Deutschland, Jana und Ben, die sind eben nach Georgien gefahren und wieder zurück und haben zwischendurch mal in Armenien, sind sie ein bisschen rumgewandert und sind in Iran getrampt. Und dann hatten wir dann zuletzt auch noch ein niederländisches Pärchen da, Myrna und Stein, die eben vom Nordkap losgefahren sind und zum Kap der guten Hoffnung wollen, wobei sie aufgrund eben politischer Probleme in gewissen afrikanischen Ländern halt jetzt so erstmal nach Baku fahren und von dort nach Kenia fliegen wollen. Jedenfalls insgesamt dann wieder 2, 4, 6, 7, 9 Leute mit uns, die dort waren, ne? Also einiges los gewesen. Wir sind dann zusammen an dem einen Tag auch durch die anderen Academies gefahren, also Inanj, der Manager, hat uns da so ein bisschen rumgeführt. In der Football Academy haben wir auch Tischtennis gespielt. Dann sind wir Pide essen gegangen. Ja, war schon ganz interessant da. Und dieser Manager Inanj hat dann auch ein bisschen was dazu erzählt. Also der hat uns eben erklärt, wie das mit diesen Academies so läuft. Ist selbst eben Fahrradenthusiast und hat tatsächlich auch als Freiwilliger erstmal an dieser Bicycle Academy gearbeitet, bis er dann auf einem sehr anstrengenden Weg, sage ich mal, zum Manager geworden ist, weil normalerweise da alles ein bisschen sonst über Vetternwirtschaft lief vorher scheinbar. Und hat halt ein Riesenengagement in dem Sinne, dass er oft 70 Stunden pro Woche arbeitet, aber sich halt gleichzeitig darüber beschwert, dass die Unterstützung der Kommune für vieles fehlt. Zum Beispiel, dass eben die Fahrräder Probleme haben oder denen Teile fehlen, Ersatzteile, weil halt da so viele Leute mitfahren und die nicht so wissen, wie man Fahrrad richtig behandelt und dann die Schaltung kaputt geht und sonst was. Und natürlich, dass er auch kaum Lohn kriegt, also bisschen mehr als 300 Euro pro Monat, was natürlich für die Anzahl der Stunden, die er dann arbeitet, eindeutig ein bisschen zu wenig ist.
Ich meine, es ist aber wahrscheinlich auch irgendwo ein durchschnittlicher Lohn in der Türkei, ne? Also ich denke, es ist jetzt für die türkische Verhältnisse jetzt nicht absolut unterirdisch schlecht, so wie es vielleicht aus deutscher Sicht klingt. Aber ja, so richtig gut, so wirklich große Sprünge macht es natürlich damit auch in der Türkei nicht.
Nee, eben, er hat ja auch gesagt, dass er eigentlich sogar einen guten Lohn hat, aber das Problem ist halt, das ist halt das Problem, weil damit kannst du dir halt nichts leisten. Er muss irgendwie, keine Ahnung, 5 Jahre arbeiten, bis er sich überhaupt ein altes Auto, mit dem er rumfahren kann, leisten kann im Prinzip und so weiter. Und ja, er hat sich so ein bisschen beschwert, dass es in der Türkei diese Mentalität, sei dankbar für das, was du hast, gilt, aber er meint halt, nee, wofür soll man für was dankbar sein, was halt bescheuert ist und keine Ahnung, sich eher darum zu kümmern, da irgendwas Besseres zu kriegen.
Ja, und es ist halt schon hart wahrscheinlich auch für ihn. Ich meine, das hat man schon auch gemerkt. Das ist wahrscheinlich schon auch jemand, der eben, wie du gerade gesagt hast, Belinda, halt schon ein Fahrradenthusiast ist und der sieht halt da wirklich seinen Traum vorbeifahren jeden Tag in einer Vielzahl, oder? Also Leute kommen hier mit dem Reiserad rein und fahren dann weiter und leben ihren Traum und ich glaube, das ist halt wahrscheinlich schon auch so ein bisschen sein Traum, aber mit 300 Euro im Monat ist das halt einfach nicht drin, ne? Und das ist schon, ja, es ist wahrscheinlich schon, also Ich habe mich da dann schon gefragt, ob er nicht mit einem anderen Job, wo er das halt irgendwie nicht so jeden Tag vorgeführt bekommt, vielleicht nicht auch irgendwie glücklicher wäre. Ne? Auf der anderen Seite, ja, er ist wirklich top engagiert und es macht ihm ja auch Spaß irgendwo. Ne? Aber es ist wahrscheinlich schon, ja, es ist nicht einfach. Ne? Ich meine, er hat ja auch gesagt, hier Geography ist Destiny. Das heißt, das ist halt wirklich absolutes Schicksal und Zufall, da wo du halt, wenn du in Mitteleuropa aufgewachsen bist, dann geht's dir gut und du hast Glück gehabt und du kannst sowas machen wie eine Fahrradtour für mehrere Monate und Jahre. Und wenn du halt in der Türkei geboren bist, hast du halt Pech gehabt und das ist natürlich nicht fair. Da kann man kaum widersprechen, ne?
Ja, nun wieder zu einem erfreulicheren Thema. Wir haben es nämlich tatsächlich geschafft, mobiles Internet zu organisieren. Da haben wir in dem einen Schnipsel vorhin schon erzählt, dass das ein bisschen mühsam erstmal war und wir es in der Dirne nicht auf die Reihe bekommen haben. Aber eben hier in Lüleburgas haben wir dann eben diese SIM-Card organisiert bekommen. Man bekommt tatsächlich ohne türkischen Pass eben nur eine Touri-SIM-Card und kann sich keine lokale SIM-Karte kaufen und diese SIM-Card ist dann auch maximal 120 Tage verfügbar. Ja, jedenfalls zahlt man da eben einen Preis für die SIM-Karte sowie den ersten Monat Internet. Wir haben jetzt 25 Gigabyte, was einiges ist, aber es gab es halt nur in diesem Tarif mehr oder weniger und es ging dann auch vom Preis, waren es glaube ich 16, 17 Euro für die SIM-Karte plus diesen ersten Monat mit 25 Gigabyte und für die nächsten Monate muss man dann halt wieder so aufladen mit irgendeinem passenden Paket, kann man sich dann aussuchen, wie viel Gigabyte oder sonst was man möchte, je nach Preis auch. Und ja, wir haben jetzt eine SIM-Karte von Türk Telekom. Uns wurde gesagt, eben auch von Inanj zum Beispiel, dass Vodafone schlecht ist. Da hat er selber Erfahrung mitgemacht und meinte, es ist blöd. Und Turkcell ist halt einfach teurer gewesen. Deswegen haben wir uns für Türk Telekom entschieden. Das sind so die drei Anbieter, die zur Wahl stehen, mehr oder weniger.
Also Vodafone ist vor allem nicht so ganz klar, ob die auch in den ländlicheren Gebieten eine gute Abdeckung haben. Ne? Und Inanj hat gemeint, die wären einfach vom Kundenservice scheiße. Also das sind so ein bisschen die zwei Gründe, warum wir gesagt haben, ne, Vodafone versuchen wir es gar nicht, weil gerade die ländliche Abdeckung natürlich für uns besonders relevant ist.
Und damit sind wir dann schön mit Internet im Gepäck weitergefahren von Lüleburgas, sind dann auch von dieser großen Fernstraße abgebogen, die da zwischen Edirne und Istanbul über die Hügel fährt, vierspurig. Und zwar mit dem Ziel, am Schwarzen Meer auch mal ein bisschen zu landen, denn wir waren auf dieser Tour ja noch kein einziges Mal am Meer, obwohl wir so nah an der adriatischen Küste entlang gefahren sind. Also nicht so nah, aber schon ein bisschen im Hinterland eben, ne?
Genau, ja, das heißt, da sind wir jetzt dann wirklich auf diesen schlecht asphaltierten Landstraßen praktisch hingeholpert. Und ja, letztlich, es war so ein bisschen enttäuschend, fand ich. Also ich meine, das Problem war so ein bisschen, dass da an der Schwarzmeerküste jetzt hier, zumindest auf dem europäischen Teil der Türkei, die so richtig schönen Strände, die es durchaus gibt, dass die halt irgendwie alle privatisiert sind. Das heißt, da muss man überall Eintritt zahlen. Häufig sind die auch direkt an Campingplätze angeschlossen. Aber eigentlich darf man in der Türkei ja tatsächlich wieder legal wild campen. Das heißt, die Hoffnung war schon so ein bisschen, dass man dann auch an den schönen Stränden sich einfach hinstellen darf mit dem Zelt. Ja, aber so ist es halt irgendwie nicht. Und es gibt dann natürlich noch städtische Strände. Da kann man dann einfach kostenlos hin. Da kann man sich auch mit dem Zelt hinstellen grundsätzlich. Aber die waren dann halt einfach nicht mehr so idyllisch und nicht mehr so schön, weil die waren halt an der Stadt oder in der Nähe der Stadt. Oder da, wo wir dann letztlich waren, wurde irgendwie dann so beim halben Strand noch irgendwie Kies abgebaut, so als bergbaumäßig. Und ja, wir waren dann die erste Nacht, waren wir dann tatsächlich an so einem privatisierten Strand und haben irgendwie 4,50 Eintritt gezahlt, um dort dann auch, pro Person, um dort dann auch übernachten zu dürfen im Zelt. Also wir haben dann tatsächlich auch gebadet. Es war ja nochmal richtig warm hier Ende September jetzt die letzten Tage, auch wenn es jetzt passend dazu, dass wir jetzt hier wieder in der Stadt sind, wieder schön abkühlt, also vom Wetter her eigentlich optimal. Also jetzt hier in Istanbul, aber eben dort am Schwarzen Meer war es nochmal richtig warm. Das heißt, wir haben auch wirklich baden können und ja, war schon ganz nett. Es gab tatsächlich kaum Wellen. Das fand ich ein bisschen schade. Als ich 2013 da war, gab es durchaus ein paar Wellen. Da waren wir an einem anderen Strand. Vielleicht lag es daran, keine Ahnung. Aber ja, immerhin konnten wir mal im Schwarzen Meer baden. Wir haben dann tatsächlich dann auch noch Tristan getroffen, der auch mit dem Fahrrad unterwegs war aus Frankreich nach Istanbul. Und jetzt auch schon wieder, der war jetzt auch schon wieder auf dem Rückweg nach Sofia, um dann irgendwie von dort weiter zu seiner Freundin auf die Kanarischen Inseln zu fliegen. Also es ist schon auch manchmal lustig, wie die Leute hier kreuz und quer unterwegs sind, die man so trifft auf dem Fahrrad. Und jeder hat halt irgendwie seinen eigenen ganz anderen Plan. Ja, jedenfalls, der hat wohl eben auch das Schwarze Meer nicht gesehen auf seinem Hinweg nach Istanbul und wollte jetzt eben da auf jeden Fall nochmal vorbeikommen. Und deswegen haben wir den dann dort am Strand getroffen. Und ja, haben uns dann einen schönen Abend zusammen gemacht. Ja, und von dort sind wir dann weiter und haben später dann eben auch nochmal in der Nähe von so einem Stadtstrand dann auch nochmal übernachtet. Dann hatten wir praktisch beides. Wir hatten den schönen, teuren Strand und den kostenlosen, weniger schönen. Ne?
Ja, vor allem sind wir da am nächsten Morgen nach der Übernachtung bei diesem Stadtstrand voll in den Dogfight oder in irgendeinen Kampf verfeindeter Straßenhunden-Clans gelandet oder so. Ganz schön gruselig auch ein bisschen.
Ja, Dogfight ist aber auch missverständlich. Ne? Ich glaube, Dogfight ist tatsächlich der Fachbegriff für, wenn zwei Kampfflugzeuge hintereinander herfliegen und sich so gegenseitig jagen. Ich glaube, das nennt man auch Dogfight. Also wir haben keiner militärischen Übung der türkischen Luftwaffe beigewohnt, sondern es ging tatsächlich um Hunde.
Ja, war mir nicht bewusst, dieser Begriff. Ja gut, das Schwarze Meer ist für mich damit auch abgehakt. Du warst schon vorher mal da, aber ich war tatsächlich auch noch nie am Mittelmeer und habe schon gar nicht drin gebadet. Deswegen schauen wir mal, ob wir das auf der Tour auch noch schaffen. Ja, vom Schwarzen Meer haben wir uns dann eben wieder abgewandt, um in Richtung Istanbul zu fahren. Und zwar war der Plan eben da auch von Norden reinzufahren. Wir waren dann jetzt nördlich, also am Schwarzen Meer, und kam dann von oben nach Istanbul rein. Denn wie Tizian vorhin schon gesagt hat, erstreckt sich Istanbul nämlich sehr weit in Ost-West-Richtung, also 50 Kilometer nach Osten vom Bosporus und 50 Kilometer nach Westen vom Bosporus. Und das heißt, wenn man geradewegs Ost-West reinfährt, dann hat man da ganz schön viel Stadtstrecke, sehr viel Verkehr, unangenehm reinzufahren. Jetzt gibt es aber die Option, da Istanbul nach Nord-Süd-Richtung nicht so stark ausgestreckt ist, dass man eben von Norden reinkommt.
Dann sind es halt so 10 Kilometer, ne? Also es ist so echt so ein Schlauch, 10 Kilometer hoch ist Istanbul und dann eben insgesamt 100 Kilometer breit.
Ja, genau. Wir sind eben von Norden reingefahren, aber eben nicht so, dass wir bis zum Bosporus gefahren sind und dann direkt am Bosporus entlang nach Süden in die Stadt, sondern zumindest bis zu dem Ort, wo wir jetzt bei dem Warm Showers sind, in Sarayer, sind wir eben so ein bisschen durch die Hügel, eher so von Nordwesten her reingekommen. Und genau, der erste Teil davon war, dass wir zunächst mal vom Schwarzen Meer nach Arnavutköy gefahren sind. Das ist in der Nähe von diesem neuen Flughafen, der da auch gebaut wurde. Deswegen, da hatten wir dann auch gezeltet und sind ein paar Flugzeuge nachts über unsere Köpfe geflogen. Aber hat man dann auch, also ich konnte trotzdem gut schlafen irgendwie. War vielleicht auch weit genug weg.
Es waren, glaube ich, schon so 20 Kilometer Abstand zum Flughafen oder zumindest mal 10. Also es war schon, ja, die waren schon recht hoch.
Genau, und diese Stadt Arnavutköy gehört auch schon ein bisschen so zu Istanbul oder so, war jedenfalls auch schon recht groß und da hatten wir eigentlich schon richtigen Stadtverkehr in der Stadt, sind dann aber nochmal rausgefahren sozusagen aus der Stadt, obwohl wir die Skyline Istanbuls schon auch gesehen hatten, um da so einen kleinen Schotterweg nochmal 10 Kilometer lang zu fahren und uns da die großen Stadtstraßen zu sparen. Und da führte eben ein Schotterweg nochmal durch Natur durch, also durch Hügel vor Istanbul, wo nicht besiedelt waren sonderlich, sondern halt noch Picknickwiesen am Fluss, beziehungsweise auch Büsche und Wälder und wo Leute noch mit ihren Kuhherden rumgelaufen sind. Also wirklich noch durch die Natur vor Istanbul.
Also man würde nicht meinen, dass man da so nah an so einer Stadt wie Istanbul dran ist, ne? Weil das war wirklich so aus wie völlig in der, ja, völlig unberührt.
Genau, und das Einzige, was war, dass am Anfang des Weges mal auch so ein Bergbau war, wo so ein Palast da vorbeigefahren sind, die aber dann eine andere Straße abgebogen sind. Das war nicht so viel, außer dass du da einen tollen Matschunfall hattest.
Ja, da, also ich meine, da war halt so richtig diese graue Brühe, die irgendwie da, wenn man Steine abbaut, wohl entsteht. Wahrscheinlich aus dem Staub von den Steinen zusammen mit dem Wasser. Und ja, da bin ich halt durchgefahren, weil ich dachte, das wäre nicht so tief, aber es war dann doch relativ tief, waren irgendwie, also ich bin reingefahren, so bis ich dann irgendwie 10, 15 Zentimeter halt drin stand, das heißt die Kette hat halt auch dann schon praktisch teilweise so im Schlamm gesteckt und ja, das war nicht so geil, also die Felgen, wo man ja auch bremst dran, waren völlig eingedeckt mit Schlamm und ja, zum Glück sind die Türken ja allgemein sehr, sehr nett und hilfsbereit und dort dann eben auch die Mitarbeiter von diesem Bergbau haben mir tatsächlich dann auf Nachfrage auch so einen Wasserschlauch zur Verfügung gestellt, sodass ich mein Fahrrad da ein bisschen abspritzen konnte und dann ging es auch wieder einigermaßen.
Ja, die waren allgemein ganz nett, haben uns auch wieder zum Tee eingeladen und zum Essen. Obwohl wir vorher gerade, als wir da auch ein bisschen durch so ein paar, was war denn das, Gemüseanbau gefahren sind, da war gerade eine Familie, die hat irgendwie so eine Art Brunch gemacht, also es war vormittags und die hat Tee getrunken und dazu so Brot mit irgendeinem kartoffelpuffermäßigen Zeug gefüllt gegessen und hat uns dann auch zum Tee eingeladen und uns auch so Brot mit Kartoffelpufferfüllung gegeben. Also da wurden wir dann eingeladen, alle 200 Meter. Und genau, aber zu den Bergbauarbeitern zurück, die haben dann uns tatsächlich auch gefragt, wo wir denn hinwollen und haben gemeint, dass, also die konnten an sich nicht gut Englisch, haben dann aber jemanden geholt von ihren Freunden oder auch einen Bergbauarbeiter, ich war mir nicht sicher, der konnte jedenfalls Englisch und hat uns gemeint, ja, da kommt man nicht durch. Also dieser Schotterweg führte an einer Stelle dann unter einer Autobahnbrücke durch und dort ging der Weg wohl nicht durch. Und dann haben wir halt so nachgefragt, weil aus Erfahrung aus der Vergangenheit wussten wir halt schon oft, dass die Leute denken, wir kommen mit unseren bepackten Fahrrädern irgendwo nicht durch oder müssen nur schieben oder so. Und am Ende ging es halt doch, weil wir meistens überall dort durchkommen, wo auch Fußgänger durchkommen. Und dann haben wir eben so nachgefragt, ob man da denn durchlaufen kann zu Fuß. Und dann meinten sie, ja, ja, das geht schon. Und dann haben sie halt gesagt, ja gut, you can try. Und dann haben wir halt gesagt, ja gut, ja, schauen wir uns auf jeden Fall an, weil sonst müssen wir halt wieder einen großen Umweg außen rumfahren auf so einer großen Straße und da haben wir keine Lust drauf, wenn wir aus Erfahrung wissen, dass die Leute uns eher unterschätzen als überschätzen. Also sind wir da eben hingefahren, kamen zu dieser Autobahnbrücke und ja, der Schotterweg ging mehr oder weniger durch, nur war er an einer Stelle unterbrochen. Das heißt, er ging kurz ein bisschen ein Stück hoch am Hang und dann auf der anderen Seite wieder runter, da aber dazwischen war so ein Stück Hang eingestürzt. Dann gab es noch eine Alternative des Weges, die im Grunde über diesen kleinen Fluss, der da eben am Weg entlang verlaufen ist, rüberging und nochmal über den Fluss wieder zurück auf unsere Seite. Aber das Problem war, die Brücken, wenn denn jemals da gewesen, waren jetzt nicht mehr existent. Das heißt, wir hatten die Alternativen, entweder das Fahrrad zweimal über den Fluss zu schleppen und halt Gepäck entsprechend abzunehmen und auch drüber zu schleppen an zwei verschiedenen Stellen oder die Fahrräder am Hang entlang über so einen kleinen Trampelpfad, der da irgendwie wahrscheinlich auch gelegt wurde, dadurch, dass die Straße so ein bisschen eingebrochen war da oder so, aus irgendeinem Grund. Es war ja so ein Trampelpfad auf unserer Flusshangseite mehr oder weniger. Da hätte man auch das Gepäck abpacken und die Fahrräder rübertragen müssen. Und für diese Option haben wir uns dann auch entschieden. Also Fahrräder alles abpacken, zu zweit je ein Fahrrad diesen Trampelpfad entlang tragen, danach unser ganzes Gepäck entlang tragen und dann waren wir auf der anderen Seite, aber zeitlich wahrscheinlich deutlich weniger lang, wie wenn wir außenrum gefahren wären.
Ja, also letztlich hat es uns so 40 Minuten gekostet, ne? Also letztlich mussten wir das Fahrrad, was weiß ich, 20, 30 Meter schieben, aber mit dem ganzen Erkunden, welcher Weg jetzt der beste ist und Fahrräder abpacken, Fahrräder wieder packen und so weiter, letztlich 40 Minuten hat es uns gekostet für 20 Meter.
Ja, also wenn hier jemand zuhört, der auch versucht, hier eine Radreise zu planen und sich überlegt, ob er sich an unseren Wegen und so orientieren soll, der sei aber immer vorgewarnt, dass wir sowas gerne auf uns nehmen. Und dann sieht man auf unserer Karte, ah, dieser Weg ist ja passierbar, kann ich den auch nehmen, aber sowas kann halt auch dann vorkommen.
Aber wer das dann auch tatsächlich uns auch nachmachen möchte, der wird dann tatsächlich auch da entlohnt, zumindest wenn es zeitlich einigermaßen ganz gut passt für ihn. Denn hinter dieser Autobahnbrücke dann, also in Richtung Istanbul, da gibt es auch richtig schöne Wildcampingplätze. Also da waren wirklich schön gemähte oder wahrscheinlich eher von irgendwelchen Weidetieren kurz gehaltene Wiesen am Fluss. Richtig schön mit Büschchen, hinter denen man sich verstecken kann oder wo man irgendwie Schatten hätte abends. Also ja, hinter dieser Autobahnbrücke, da kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut zelten. Hat halt für uns zeitlich nicht gepasst, weil bei uns war es Vormittag.
Genau, und wir wurden ja abends vom Warm Showers erwartet, dann auch in Istanbul. Entsprechend sind wir weitergefahren, an dieser schönen Straße entlang weiter, die dann natürlich irgendwann aufgehört hat. Und dann musste man eben an einer, ich sag mal, normalen Straße, also einer Asphaltstraße wieder entlangfahren. Zuerst mal eine Straße, die bei uns eben nicht als Fernstraße, sondern eher als kleinere Landstraße eingezeichnet war. Nur leider führte diese Straße eben voll durch die Industrie. Also alles war staubig, dauernd sind LKWs entlang gekommen. Das war schon nicht ganz so schön. Also man kann sagen, die letzten 30 Kilometer von uns nach Istanbul rein ungefähr, waren halt die ersten 10 Kilometer diese schöne Schotterstraße, war in Ordnung, bis auf dieses kleine bisschen Rumtragen von Taschen. Dann kamen diese 10 Kilometer ungefähr, diese staubige Straße durch die Industrie, was schon nicht geil war. Also ich fand es vor allem nervig, weil ich habe keine Brille auf. Und immer wenn da ein LKW vor dir rumgefahren ist, dann ist der ganze Staub, weil wir auch Gegenwind hatten, voll mir in die Augen geflogen und das war echt nervig.
Ja, die Straße sah auf der Karte so schön aus, weil die sich so am Kaitane oder Kagitane, wobei das G ja anscheinend stumm ist im Türkischen, wie bei Erdogan. Jedenfalls, also Deutsche würden es als Kagitane lesen, am Kagitane-Fluss entlang geführt hat. Und ja, sich so richtig schön durch dieses Tal geschlängelt hat. Aber ja, was halt irgendwie aus der Karte nicht so, oder was ich zumindest unterschätzt habe, war, dass da halt, oder was ich nicht erkannt habe auf der Karte, war, dass halt tatsächlich auch überall wieder nicht nur Industrie, sondern halt auch wieder Bergbau vor allem betrieben wurde, sodass halt ja die ganze, alles komplett verstaubt war und staubige LKW rumgefahren sind und ja, Es war dann relativ übel. Deswegen waren wir dann auch sehr froh, als wir endlich die Stadtgrenze erreicht hatten von Istanbul, weil da dann endlich die Luft wieder besser wurde, als wir dann tatsächlich in Istanbul drin waren in der Stadt.
Genau, und eben diese letzten 10 Kilometer bis zu unserem Momshowers-Haus dann, die sind wir richtig im Stadtverkehr gefahren. Das heißt für Istanbul auch nicht geradeaus, sondern in der Stadt ging es dann immer wieder mal hoch und runter an diesen 6-spurigen Straßen teilweise entlang, wo aber dann wirklich auch entsprechend der Verkehr für 6 Spuren war, ausnahmsweise mal in der Stadt. Und wo leider der Seitenstreifen, wenn es dann einen gab, oder das Durchschlängeln durch die Autos nicht nur von uns so gemacht wurde, sondern auch von den ganzen Rollerfahrern. Und das hat mich ein bisschen genervt, weil die sind halt schneller als ich. Das heißt, ich schlängle mich schön durch die Autos, aber die Rollerfahrer schlängeln sich total eng an mir vorbei, weil sie schneller sind.
Ja, das waren, glaube ich, vor allem alles Lieferdienste, ne? Die hatten alle so riesen Dinger hinten drauf. Wahnsinnig, wie viel davon unterwegs war, ja. Und du hast jetzt gerade gesagt, dass da tatsächlich auch der Verkehr für 6 Spuren da war. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass sonst halt diese D-Straßen, diese 4-spurigen außerhalb von den Städten, halt oft auch ziemlich verwaist sind, was der Verkehr angeht. Ja, es waren dann noch eben ungefähr noch so knapp 10 Kilometer von der Stadtgrenze bis zu Murat, eben unserem Bomb-Showers-Host hier. Murat ist ein semi-professioneller Rennradler, so kann man das vielleicht sagen. Also er hat noch andere Jobs, aber er macht auch durchaus Geld damit, mit dem Rennradfahren. Und also was hat er gemeint? Er nimmt an einem Rennen teil, wo er, wenn er gewinnt, 10.000 Euro oder so Preisgeld einstreichen würde. Und es ist wohl nicht ganz aussichtslos oder er ist da nicht ganz chancenlos, dass er gewinnen könnte. Ja, und hat dann halt auch viel erzählt, was echt spannend war, ne, von diesen ganzen Herausforderungen, die man als Rennradler so hat. Und dass man halt, dass das Ganze sehr strategisch ist und sehr von Taktik geprägt ist, vor allem eben auch im Vergleich zum Mountainbiking, weil man ja auch dann im Team arbeitet. Also im Prinzip geht es letztlich nur darum, dass einer aus dem Team am Schluss gewinnt und alle anderen arbeiten ihm nur zu. Und dann hat er halt auch irgendwie sein Fahrrad mal gezeigt, was absolut Standard ist heute bei den Rennrädern, dass sie halt wohl Leistungsmesser haben in den Pedalen. Das heißt, je nachdem, wie fest man auf das Pedal tritt, desto stärker biegt sich das Metall, die Achse im Pedal praktisch durch und diese Biegung wird dann gemessen und dadurch kann man eben messen, mit welcher Leistung man eben gerade so tritt und das wird dann live natürlich auf dem Fahrradcomputer angezeigt, einfach das, weil er halt weiß, okay, ich kann irgendwie 300 Watt kann ich treten für diese und jene Zeit und dann kann er halt eben und mehr geht aber nicht aus seiner Erfahrung und dann kann er eben exakt die richtige Leistungszahlen und so halt irgendwie treten und er weiß irgendwie, was weiß ich, wenn ich jetzt halt irgendwie hier einen Anstieg habe, der jetzt irgendwie 30 Minuten lang ist, dann darf ich halt mit der Wattzahl treten und so weiter und so fort und dann hat er natürlich auch die Pedaldrehfrequenzmesser mit dran und lässt sich halt alles anzeigen und das ist halt wirklich wahnsinnig komplex auch irgendwie, oder? Auf was man da alles achten muss, das war schon wirklich sehr interessant. Was er auch erzählt hat, dass er selbst war jetzt wohl noch nicht im Windkanal mal, aber jetzt so die richtigen Top-Radler, also die es wirklich nicht nur semi-professionell, sondern auch professionell machen, die verbringen wohl halt irgendwie Tage im Windkanal und testen einen Helm nach dem anderen durch, um zu gucken, welcher Helm die beste Aerodynamik hat für die jeweilige Sitzposition. Und so weiter. Also es war wirklich sehr, sehr spannend. Oder auch Ernährung und Training halt, welchen Trainingsrhythmus man halt am besten nimmt und wie man sich ernährt, wie man sich darauf vorbereitet, dass man seinen Magen an diese ganzen Power-Energie-Riegel und Gele gewöhnt. Ja, also es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Ja, und total wissenschaftlich auf jeden Fall. Ich hätte echt nicht gedacht, dass da wirklich so viel Science dahinter steckt, hinter den ganzen Rennradeln.
Also ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Typ, mal eben auch diese Seite des Radsports ein bisschen näher kennenzulernen. Und ja, also haben wir ja vorher schon gesagt, Sarıyer, also dieser Stadtteil hier von Istanbul, wo eben Murat wohnt oder wo wir jetzt bei Murat wohnen, ist etwas außerhalb vom Zentrum. Das heißt, hier arbeiten wir jetzt vor allem, machen jetzt hier noch diesen Podcast, kriegen eine Warm Shower, ist ja über Warm Showers und auch unsere Fahrräder haben noch eine Warm Shower bekommen. Mainz hat das ja nach diesem kleinen Schlammbad ganz besonders nötig. Aber ich glaube auch deins nach 3.800 Kilometern kann man schon mal waschen. Ne? Jetzt schauen wir mal, wir bleiben wahrscheinlich hier noch bis morgen. Genau, also morgen auch noch den Tag hatten wir mal geplant. Also Murat hat auch gemeint, doch, bleibt so lange ihr wollt, das Zimmer ist jetzt euers. Und wenn, solange ihr hier seid, bekommt es kein anderer Warm Showers Guest. Also das ist schon ziemlich geil. Aber eben dadurch, dass halt etwas außerhalb vom Zentrum ist, haben wir gesagt, wir würden schon noch ganz gern auch nochmal eine Wohnung im Zentrum haben, wo einfach die Sehenswürdigkeiten näher sind und ja.
Ja, man muss dazu sagen, dass es auch immer ein bisschen ein komisches Gefühl ist, wenn man da bei jemandem kostenlos wohnt und so ein bisschen fühlt man sich immer ein bisschen schlecht und so und man weiß nicht so recht. Oder gut, er hat jetzt gesagt, wir dürfen so lange bleiben, wie wir wollen oder so, aber man will ja den Leuten trotzdem nicht die ganze Zeit auf den Keks gehen, mehr oder weniger.
Ja, und dazu kommt halt auch noch das Praktische, oder? Dass du halt irgendwie dich irgendwie abstimmen musst oder zumindest nicht sicher bist, musst du dich jetzt abstimmen beim Abendessen. Also zum Beispiel am ersten Abend, als wir hier ankamen, haben wir halt zusammen, oder hat er, muss ich sagen, er hat für uns gekocht, wir haben unsere Hilfe angeboten, aber er meinte, nee, passt schon. Und dann war jetzt halt am zweiten Abend dann wieder unklar, ja, essen wir jetzt noch die Reste vom Vortag wieder gemeinsam oder sollen wir einfach selber für uns kochen oder sollen wir vielleicht sogar für alle kochen? Und das Problem ist, wir hatten aber eigentlich nicht genug Vorräte, das heißt, da hätten wir nochmal einkaufen müssen. Es war aber schon relativ spät, weil wir halt irgendwie auch nicht rechtzeitig dran gedacht haben. So, dann hast du halt diese Situation, ja, ist irgendwie klar, ne, wenn man irgendwo Gast ist, dann ist es nicht so frei oder fühlt man sich nicht so frei und wie zu Hause, wie wenn man sein eigenes Hotelzimmer hat, wo einen kein Schwein irgendwie fragt, wo geht ihr jetzt noch hin heute Abend oder muss sich einfach kein Schwein drum kümmern.
Ja, es geht einfach ein bisschen um die Psychologie, dass man sich immer so fühlt, als hätte man zu wenig getan und müsste jetzt noch irgendwas zurückgeben.
Ja, gut, das war es eigentlich von der Moment, war noch nicht ganz, ne? Wir wollten noch den Geschichtsteil unterbringen. Okay, also dann nehmen wir gleich noch einen Geschichtsteil auf, machen wir separat und schneiden dann rein, damit wir da auch wieder ein bisschen vorankommen und für die nächste Episode, wo es ja dann schwerpunktmäßig um Geschichte gehen soll und vor allem um die Eroberung von Konstantinopel durch die Osmanen 1453, dass wir da schon mal ein bisschen die Grundlagen oder dass wir da schon mal ein bisschen drauf vorarbeiten. Ja, machen wir jetzt. Ja, vor diesen etwas exkursartigen Blöcken mit unserem Stargast David zum byzantinischen Bilderstreit und dem morgenländischen Schisma und der orthodoxen Kirche allgemein. Davor hatten wir ja zuletzt in Episode 5, das ist also schon relativ lang her, besprochen, wie vor allem die muslimischen Seldschuken aus Zentralasien dem byzantinischen Reich im 11. Jahrhundert immer mehr zugesetzt hatten und dann letztlich auch bald rund 3/4 der heutigen Türkei kontrollierten. Das heißt, das Byzantinische Reich umfasste dann praktisch nur noch das nordöstliche Viertel der heutigen Türkei oder von Anatolien und außerdem ungefähr noch das heutige Griechenland und Albanien. Der Rest des Balkans wurde dann eben damals dann schon vom Königreich Ungarn, den Serben und dem Zweiten Bulgarischen Reich beherrscht. Also Byzanz bestand nur noch aus dem nordwestlichen Viertel der Türkei, aus Griechenland und aus Albanien. Und wie bereits von David ja in der letzten Episode zum morgenländischen Schisma vorweggenommen, führte dann eben auch die Bedrohung durch die Seldschuken, die sich ja eben dann in Anatolien, also in der heutigen Türkei, breit gemacht hatten, dazu, dass der byzantinische Kaiser Alexios I. das lateinische Europa um militärische Unterstützung bat. Und diese Unterstützung, die kam auch in Form des ersten Kreuzzuges von 1096. Doch anstelle der gewünschten Söldner, die dann eben auch unter byzantinischer Herrschaft kämpfen sollten, kamen Ritterheere, die sich von den byzantinischen Kaisern nur wenig sagen ließen und eigentlich auch vor allem den religiös motivierten Auftrag hatten, das heilige Land, also Jerusalem, von den Arabern zu befreien und weniger den Byzantinern bei etwas so Weltlichem wie dem Sichern ihrer östlichen Grenzen zu helfen. 1202 gab es dann nochmal einen neuen Kreuzzug, das war dann schon der vierte, die anderen zwei haben wir jetzt mal übersprungen, waren jetzt nicht so wesentlich. Dieser Kreuzzug wurde vor allem mit der Unterstützung von Venedig organisiert und der sollte dann Ägypten von den Arabern zurückerobern. Und zu dieser Zeit schloss dann die Republik Venedig auch einen Vertrag mit Alexios Angelos ab. Alexios Angelos war Nachfahre von dem gerade eben erwähnten Alexios I., der eben 100 Jahre früher, also zu Zeiten des ersten Kreuzzuges, geherrscht hatte. Und eben dieser Alexios Angelos, jetzt 100 Jahre später, der hat jetzt eben diesen Vertrag mit Venedig abgeschlossen. Warum und worum ging es da? Es ging darum, dass sein Vater gerade vom byzantinischen Kaiserthron geputscht worden war. Und zwar praktisch vom Bruder des Vaters, also von Alexios Angelos Onkel. Und deswegen hat jetzt eben Alexios Angelos Venedig um Hilfe gebeten, um eben den Thron von seinem Onkel zurückzuerobern, wofür er den Venezianern 200.000 Silbermark versprach und außerdem noch 10.000 Soldaten, die dann eben auch mit dem Kreuzzug nach Ägypten weiterreisen sollten. Und deswegen reiste eben dieser Kreuzzug nicht direkt nach Ägypten, sondern sie kamen eben erstmal noch bei Konstantinopel vorbei, um eben Alexios Angelos Onkel aus der Stadt zu vertreiben. Und tatsächlich wurde dann eben auch Alexios Angelos der neue Kaiser als Alexios IV. Die lateinischen Kreuzfahrer, also die Venezianer oder die von den Venezianern organisiert worden waren, die saßen jetzt also in Konstantinopel und warteten auf ihre 200.000 Silbermark Belohnung. Die war dann aber tatsächlich für Konstantinopel wirtschaftlich einfach nicht zu stemmen. Und ja, so warteten die da eben und wurden immer wütender und die Situation spitzte sich immer weiter zu, weil sie eben einfach ihre Belohnung nicht bekamen. Und es kam dann immer wieder zu Ausschreitungen zwischen den Kreuzfahrern und der Stadtbevölkerung. Und letztlich hat sich dann eben auch die Stadtbevölkerung gegen Alexios IV. Gewandt, weil sie eben durchaus erkannt haben, dass er derjenige ist, der ihnen jetzt hier diese Kreuzfahrer eingebrockt hatte. Dadurch wurde dann eben Alexios IV., also Alexios Angelos, 1204 gestürzt und der kaiserliche Kammerherr rief sich selbst zum Kaiser Alexios V. aus und erklärte, dass er eben die Schulden gegenüber den Kreuzfahrern nicht anerkennt und hat dann eben auch versucht, militärisch die Kreuzfahrer aus der Stadt zu jagen. Daraufhin haben die Kreuzfahrer dann eben beschlossen, wir lassen uns hier nicht so einfach verjagen, wir sind immerhin Kreuzfahrer, das heißt, wir sind ja Militärs, da können wir durchaus dem Ganzen was entgegensetzen und haben dann kurzerhand Konstantinopel einfach erobert. Sie haben Konstantinopel dabei dann auch geplündert und zerstört und die Kirchen und Klöster ausgeraubt und das trotz ausdrücklicher Drohung des Papstes, der den Kreuzzug auch mitfinanziert hatte, aber eben nicht, um gegen andere Christen zu kämpfen. Nachdem die Kreuzritter dann Konstantinopel erobert hatten, haben sie das Byzantinische Reich dann aufgeteilt. Die Kreuzritter und Venedig, die haben sich praktisch den interessantesten Teil gekrallt, nämlich den Teil, der eben die Hauptstadt Konstantinopel erhielt. Und die byzantinische Tradition, also die byzantinische oder die griechische Kultur, die wurde vor allem in dem Reichsteil Nikäa weitergeführt, im Kaiserreich Nikäa. Also praktisch ja, da, wo die ganzen Konzile von Nizza stattgefunden haben, was heute Iznik ist, fahren wir auch noch hin, wahrscheinlich. Und ja, außerdem gab es dann noch das Despotat Epirus, das vor allem dann eben im Bereich des heutigen Albaniens lag, aber praktisch Griechenland wurde dann eben von den Lateinern besetzt. Und ja, so praktisch die asiatisch-türkischen Teile, die gehörten dann eben noch zum Kaiserreich Nikäa. Und von dieser Situation haben wir dann tatsächlich auch wieder eine kleine Landkarte hochgeladen. Da könnt ihr euch also mal anschauen, wie die verschiedenen Reichsteile dann tatsächlich auch geografisch gegeneinander abgegrenzt wurden auf der Episodenseite, auf unserer Website zu dieser Episode. Dieses byzantinische Kaiserreich von Nikäa, das erwies sich dann tatsächlich als relativ effizient und erfolgreich. Also zum einen hielt es den Vormarsch der Seldschuken an seiner Ostgrenze auf, ne? Also das war ja praktisch der Reichsteil, der jetzt ganz im Osten lag und damit eine Grenze zu den Seldschuken hatte, die sich in der Zentraltürkei oder in Zentralanatolien breitgemacht hatten. Den Vormarsch konnten sie allerdings aufhalten und somit eben die Ostgrenze stabilisieren. Und dann konnten sie eben auch über die Ägäis nach Europa expandieren auf Kosten des Lateinischen Kaiserreiches. Also das Kaiserreich Nikäa hat dann tatsächlich wieder große Teile von den Venezianern und den Kreuzrittern und eben deren Lateinischen Kaiserreich zurückerobert. Und irgendwann blieb denen tatsächlich dann nur noch dieses kleine Gebiet um Konstantinopel übrig, sowie dann auch noch die Peloponnes. Auch das Despotat Epirus, also das, was eben im heutigen Albanien lag, konnte tatsächlich dann 1259 durch die Schlacht bei Pelagonia, heute Bitola, wieder eingegliedert werden. Das heißt, alles, was jetzt im Prinzip gefehlt hat, war im Wesentlichen noch Konstantinopel selbst. Und da hat man sich dann auch so ein bisschen dran gemacht, auch Konstantinopel wieder zurückzuerobern. 1261 erfuhr ein nikäischer General, der die Befestigung von Konstantinopel ausspionieren und im Umland einfach Unruhe stiften sollte, von einem ortsansässigen Bauern, dass der Großteil der tatsächlich eher bescheidenen lateinischen Armee gerade unterwegs war, einen nikäischen Stützpunkt am Schwarzen Meer zu überfallen. Und außerdem hat der Bauer ihm wohl auch noch von einer geheimen Tür in der Stadtmauer erzählt. Und ja, da hat eben dieser nikäische General kurzerhand einfach eine kleine Gruppe seiner Soldaten in der Nacht, im nächtlichen Schutz, in die Stadt geführt über diese geheime Tür in der Stadtmauer, hat die teilweise schlafenden Wachen erschlagen und dann das goldene Tor, also ein Stadttor in der Stadtbefestigung von Konstantinopel, für die übrige nikäische Armee geöffnet. Und so konnte praktisch ja in einem nächtlichen Streich das Byzantinische Reich Konstantinopel wieder einnehmen und war dann 60 Jahre nach der Teilung wieder größtenteils vereint. Allerdings war es auch erheblich geschwächt. Also die Lateiner hatten zum Beispiel eben kaum Geld in den Wiederaufbau Konstantinopels gesteckt, nachdem sie es ja eben damals selbst zerstört hatten und auch die Bevölkerungsanzahl der Stadt war stark zurückgegangen. Nach dieser Wiedervereinigung konzentrierte man sich dann wieder verstärkt auf die Westgrenzen. Nicht zuletzt, weil man eben auch fürchtete, dass die Lateiner vielleicht Konstantinopel oder die Reichsteile wieder zurückerobern könnten oder es jedenfalls versuchen könnten. Im Osten zerfiel zwar das Seldschuken-Sultanat um 1300 in verschiedene souveräne türkische Fürstentümer, die sogenannten Beyliks. Die haben dann aber den Grenzen des Byzantinischen Reiches dennoch zugesetzt. Im 14. Jahrhundert schwächte sich das Reich zudem durch mehrere Bürgerkriege infolge von Thronfolgestreitigkeiten selbst. Und auf dem Balkan breiteten sich die Serben unter Stefan IV. Bis ins heutige Griechenland aus. Und dadurch war eben das Byzantinische Reich so im Jahr 1355 im Wesentlichen dann nur noch auf Thrakien, einen Teil der Peloponnes und die Stadt Thessaloniki beschränkt. Also im Wesentlichen nur noch so ein bisschen im äußersten Südosten des Balkans. Und auch wenn wir uns jetzt ja hier aktuell noch in der Reihe zum Byzantinischen Reich befinden und uns vor allem auf dieses Reich konzentrieren wollen, sollten wir vielleicht eines dieser türkischen Beyliks, dieser unabhängigen türkischen Fürstentümer, die sich da eben aus dem Zerfall des Seldschuken-Sultanats herausgebildet hatten, nicht ganz unerwähnt lassen, nämlich jenes von Fürst Osman I. Dieses Beylik grenzte direkt an das Byzantinische Reich und es war militärisch außerordentlich erfolgreich. Im Jahr 1326 wurde die byzantinische Stadt Bursa eingenommen und 1335 wurde Bursa dann auch zur Hauptstadt dieses Beyliks gemacht. Und mit der Eroberung von Gallipoli 1354 hatten eben diese Muslime dann auch erstmals den Balkan erreicht. Und ja, die Osmanen, wie sie dann eben genannt wurden, nach dem Fürst Osman I., die haben sich dann auch sehr rasch weiter nach Westen ausgebreitet auf dem Balkan. Das heißt, das Byzantinische Reich wurde jetzt auch in Thrakien weiter beschnitten von eben diesem Beylik. Und 1369 wurde dann Adrianopel, also das heutige Edirne, dann auch bereits zur Hauptstadt der Osmanen. Die lateinischen Christen in Zentral- und Westeuropa konnten sich nicht auf eine ausreichende Unterstützung für das Byzantinische Reich einigen im Kampf gegen die Muslime. Und selbst unter der byzantinischen Bevölkerung herrschte oftmals die Meinung vor, da gibt es so diesen Spruch, lieber den Sultansturban als den Kardinalshut. Das heißt, selbst die Byzantiner waren immer noch so sehr nach dem Überfall der Kreuzritter und den ganzen Gründen, die wir auch mit David schon besprochen hatten, immer noch so sehr angefressen von diesen blöden Lateinern, dass sie hier tatsächlich sich lieber dem Sultan unterwerfen würden als den Lateinern tatsächlich, ja. Und ja, 1440 standen die Osmanen dann bereits vor Belgrad und vom Byzantinischen Reich war praktisch nur noch Konstantinopel übrig. Es gab dann auch diverse Belagerungen von Konstantinopel der Osmanen immer mal wieder, die dann in der Regel allerdings dann eben misslangen. Und erst 1453 kam es dann zur letztlich entscheidenden Belagerung von Konstantinopel durch die Osmanen, während der dann auch tatsächlich der letzte byzantinische Kaiser, Konstantin der XI., fiel. Und über diese Belagerung werden wir uns, wie gesagt, in der nächsten Episode noch sehr genau unterhalten. Der letzte Rest des alten römischen Reiches, das ja eben vom Byzantinischen Reich im Prinzip fortgeführt worden war über 1000 Jahre, war dann noch bis 1540 die Kleinstadt Monembasia auf der Peloponnes, die sich noch gerade rechtzeitig vor dem Einfall der Osmanen unter das Protektorat Venedigs stellte und von Venedig noch bis 1540 gehalten werden konnte. Das heißt, das war praktisch so rein de jure noch der letzte Rest vom alten römischen Reich, der dann eben noch bis 1540 überlebte. Aber de facto war das Byzantinische Reich jedoch schon eben mit dem Fall von Konstantinopel 1453 untergegangen. Und obwohl das Byzantinische Reich auch schon davor, schon längere Zeit, keine Großmacht mehr gewesen war, wurde dieser endgültige Fall 1453 in Europa als apokalyptisches Ereignis und endzeitliche Wende wahrgenommen. Der große neue Player in der Region waren nicht mehr die Christen, sondern es waren die muslimischen Osmanen. Und mit denen werden wir uns in einer separaten kleinen Geschichtsreihe in den kommenden Episoden, eben angefangen ab der nächsten, dann eben auch nochmal etwas näher beschäftigen. Ja, jetzt, das war es dann jetzt aber wirklich. Nächste Episode, wie gesagt, Schwerpunkt Geschichte. Das heißt, vielleicht eine etwas außergewöhnliche Episode, die etwas aus der Reihe tanzt, wo wir eben nicht so viel erzählen, was wir so gerade gemacht haben. Aber doch auch ein bisschen, weil wir an die Orte hingehen, an denen diese Geschichte spielt. Und ein bisschen dann erzählen, wie es dort heute so aussieht und was man eben davon noch sehen kann heute. Ja, diese Episode werden wir jetzt in den nächsten, also auch noch diese Woche höchstwahrscheinlich veröffentlichen, also wahrscheinlich so Ende der Woche, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, irgendwas in dem Dreh. Und ja, dann ja, fahren wir mal weiter übermorgen in die Innenstadt, letztlich ja dann auch wieder mit dem Fahrrad, sind auch nochmal 10, 15 Kilometer, die wir da nochmal fahren müssen. Und von dort kommt dann die nächste Episode.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.